So, also zu einem guten Vortrag gehören natürlich auch Folien. Ich musste die gerade zusammenbasteln. Jetzt kann es losgehen. Willkommen zum Chaos-Seminar. Es freut mich ja, dass hier so viele da sind. Oh, hallo. Wenn ihr keinen Platz mehr findet, da links oben gibt es noch ein paar Stehplätze. Wir sind also fast ausgebucht heute. Ja, passt halt auf, dass ihr den anderen nicht so auf die Füße tretet, wenn ihr euch durch die Reihen quetscht. Dankeschön. Ja, ich heiße Nico Röser und wer mich kontaktieren will, der darf das gerne über diese Keys da machen und der darf auch gerne nach dem Vortrag mit mir noch Schlüssel austauschen. Ich erzähle heute was zum Thema Worst Wide Web. Dabei handelt es sich um so ein paar, naja, Sichtungen, die einem begegnen, wenn man im Web unterwegs ist. Und warum man das teilweise nicht möchte, das möchte ich mal heute so überfliegen. Auch im Hinblick darauf, dass der CCC RV Ulm ja in Kürze TM die Webseite komplett neu revampen wird. Jetzt brauche ich mal ein bisschen Hilfe aus unserem zahlreich erschienenen Publikum. Ich würde euch mal bitten, eine beliebige Webseite zu nennen. Also nicht die des CCC Ulm vielleicht. Sagt mir mal irgendeine Webseite. Okay, Wikipedia. Ist jetzt natürlich eines der am unpassendsten geeigneten Beispiele, aber nehmen wir die Wikipedia. Eine Wiederholung. Also gut, ich kann schon ein bisschen wiederholen. Wird jetzt wieder aufgenommen?
Das mit der Kamera ist irgendwie so ähnlich wie mit Webseite.
Ja, das ist richtig. Das, was da rauskommt, muss immer noch mal überarbeitet werden.
Dann ist es genau wie mit Webseite. Man will das alles neu und HD und aber es soll auch einfach funktionieren. Quatsch!
Also unser Publikum beschwert sich, man bräuchte einen Textbrowser auf der Kamera. Oder so ähnlich. Also, willkommen zum zweiten Teil des Chaos-Seminars. Verpasst habt ihr die letzten 1,5 Stunden, aber das macht nichts. Ich fasse nochmal schnell zusammen. 99,99 und noch ein paar 9% des Webs sind kaputt. Und wenn wir Webdesigner sind oder Webseiten erstellen möchten, dann haben wir da so eine Problematik, die ich mal mit diesem Dreieck da angedeutet habe. Wir können uns aussuchen, entweder wir schreiben eine Website, die benutzt die neuesten, tollsten Technologien und ist möglichst bunt und blinkend. Eine Website, die standardkompatibel ist und, naja, eine Website, die im Internet Explorer funktioniert. Da steht drunter Pick at most two. Wenn wir nämlich eine Website bauen, die standardkompatibel ist und die neue Technologien benutzt, dann funktioniert sie im Internet Explorer nicht. Wenn wir eine Website bauen, die im Internet Explorer funktioniert und neue Technologien benutzt, dann sind die nicht standardkompatibel. Außerdem kann der gar nicht so viele neue. Und wenn wir eine Website bauen, die im Internet Explorer funktioniert und standardkompatible Technologien verwendet, dann können wir halt nichts Neues machen. Also immer das Gleiche wie immer. Da sind auch Technologien, die sind jetzt echt so Jahrzehnte alt oder so, die funktionieren immer noch nicht im Internet Explorer. Deswegen sollten wir uns vielleicht überlegen, ob wir uns so ein bisschen in die untere Ebene des Dreiecks verlagern möchten. Dann schreien halt ein paar tausend User auf, die müsste man erziehen, das ist sehr lästig. Also Benutzer erziehen ist ganz schlecht. Wenn wir aber jetzt Internet Explorer unterstützen wollen, naja, ist auch irgendwie nix. Ich werde jetzt nicht viel weiter auf den Internet Explorer eingehen, weil ich annehme, dass das Publikum hier überwiegend ihn entweder nicht nutzt oder ihn nutzt und weiß, was es damit tut. Und notfalls auf einen Textbrowser wie zum Beispiel Links oder Lynx ausweichen kann. Ich zeige einfach mal ein paar Probleme, die mir so beim täglichen Surfen im Web aufgefallen sind, beziehungsweise auf die mich andere Leute hingewiesen haben. Problem Nummer eins, danke an Julia. Wir sehen hier eine Webseite. Da soll man sich registrieren, bevor man die benutzen kann. Und wenn man sich da registrieren möchte, dann kommt man also hier auf diese Registrier-Website. Da geht es darum, dass man hier so ein Online-Training für einen Führerschein machen kann. Und man soll angeben, welchen Führerschein oder welche Fahrerlaubnis man denn braucht oder welchen man machen möchte. Das soll man hier anklicken. Wie ihr vielleicht schon merkt, sind diese Felder hier so, nicht benutzbar. Die sind alle ausgegraut. Blöd gelaufen, denn man kann die Registrierung nur abschließen, wenn man da mindestens ein Feld anhakt. Okay, der Hacker unter uns weiß sich natürlich zu helfen. Der hat 100.000 Erweiterungen im Firefox. Das sieht dann etwa so aus. Oh, die sind jetzt auf dem falschen Bildschirm. Moment, ich schiebe die euch mal auf den da. So, das sieht dann also etwa so aus hier. Damit kann man so halbwegs arbeiten, so tagtäglich. Und eine dieser Erweiterungen, die muss irgendwo da unten sein. Die nennt sich Firebug. Oh nein, es gibt noch was Besseres. Ich zeige es anders. Wir klicken da einfach bei Web Developer, der so eine Zusatzleiste in den Firefox einbaut, auf Formulare, dann auf, gute Frage, Formularfelder beschreibbar machen. Nee, das war's nicht. Formulare und Formularfelder aktivieren, genau. Dann steht da, 13 Felder wurden aktiviert und schon können wir hier Häkchen setzen. Ja, aber was macht der allgemeine, normale Mensch, der jetzt da einen Führerschein machen möchte? Blöd gelaufen. Ich glaube, der kann da einfach keine Registrierung abschließen. Tja, mit Formularen haben wir noch ganz viele andere Probleme. Habe ich mir nicht genau angeschaut, aber wir können es mal probieren.
Geht's mit IE?
Also da hatte ich echt keinen Bock drauf. Ja, wenn es mit IE geht, dann ist doch die Nachricht an die Macher dieser Webseite, dass sie irgendwas gemacht haben, was in verschiedenen Browsern verschieden aussieht. Und das will ja keiner. Also müssten sie nachbessern. Wenn es im IE auch nicht geht, dann haben sie es so gemacht, dass es nirgends geht, dann müssen sie auch nachbessern.
Das habe ich jetzt aber anders verstanden. Das würde nicht bedeuten, dass es in verschiedenen Browsern verschieden aussieht, was tolerabel wäre, sondern dass die Funktionalität komplett unterschiedlich ist.
Aha. Der Kommentar aus dem Publikum ist gerade, dass die Funktionalität unterschiedlich sei, wenn es im IE jetzt gehen würde und im Firefox nicht. Und nicht nur das Aussehen. Und das sei ja unter Umständen noch tolerabel, dass das Aussehen etwas abweiche, aber nicht, dass die Funktionalität eine andere sei. Ja, stimme ich zu. Wir können ja mal schauen, woran es möglicherweise liegt. Ich aktiviere eine weitere Extension, den Firebug, der da unten so einen riesengroßen Bereich öffnen kann, in dem wir uns zum Beispiel den Quelltext anzeigen lassen können. Dann kann man jetzt mit diesem Pfeilchen hier auswählen, zu welchem Element man springen möchte. Das ist jetzt hier markiert. Und also ich nehme stark an, dass diese Website, wenn man da irgendwas mit JavaScript aktiviert hat, böse Technologie und so, dass die Website dann eventuell anders reagiert, als es jetzt tut. Das ist natürlich ein riesiges Problem. Denn wir können ja nicht im Voraus wissen, wenn wir eine Website erstellen, ob das Programm, wo die dann mit angezeigt wird, in dem Fall der Webbrowser, also in meinem Fall der Webbrowser, ob das über so Technologien verfügt wie JavaScript oder auch andere Skriptsprachen. Könnte ja sein, dass wir einen Webbrowser haben, der erstens das ganze Zeug nicht so anzeigt wie dort und auch nicht auf Mausbewegungen reagiert und sowas, sondern auf was ganz anderes. Und außerdem vielleicht nur eine Sprache namens VBScript versteht. Nicht, dass ich so einen Browser kennen würde, aber könnte ja sein. Oder zum Beispiel einen Browser, der gar kein Scripting kann, beziehungsweise es natürlich dauernd ausgeschaltet hat. So wie in meinem Fall. Da unten seht ihr so ein durchgestrichenes S. Das kommt von der NoScript-Erweiterung für Firefox, die ich sehr empfehlen kann. Darüber kann man steuern, dass die Webseiten eben normalerweise mal kein JavaScript aktiv haben und wenn man da draufklickt, kann man es aktivieren. Ich kenne die Webseite nicht so richtig und vertraue der natürlich nicht, also aktiviere ich jetzt da keine komischen JavaScripte. Aber wenn man da also so offenen Herzens in die Welt des Web reinstolpert, dann kann man natürlich auch JavaScript pauschal aktivieren und muss dann natürlich seinen Browser etwas öfter aktualisieren, weil die meisten Sicherheitsprobleme, nach dem, was ich in den Changelogs zu Firefox und so lese, eigentlich immer irgendwelche JavaScript-Probleme sind. Und ja, ich habe dann schon ein paar Mal die Schultern gezuckt und habe gesagt, okay, das Update könnte theoretisch noch ein paar Wochen warten, bis das nächste rauskommt. Mein Browser ist da nicht betroffen, solange ich JavaScript aus habe. Steht auch immer als Workaround dran. Da sagt dann die Mozilla Foundation, ja, Workaround, disable JavaScript. Okay, das war also ein Problem mit Formularen. Es geht irgendwie nicht, die Felder sind nicht verfügbar. Ein weiteres Problem, das... ich glaube nicht, aber das wollte ich mal so, mal schauen. Nö, da steht nirgendwo JavaScript in der Seite. So, jetzt muss ich mal suchen. Es gibt da nämlich ein Webinterface von dem Hoster 1 Blue. Ich weiß noch nicht mehr, wie sie es geschrieben haben. Es müsste eigentlich da drin sein. Ich suche das mal schnell, weil ich auf der lokalen Festplatte einen Verweis darauf gespeichert habe. Administration hier. Darüber kann ich eine Webseite administrieren, zu der ich einen Zugang habe. Die will jetzt erstmal ein paar Kekse setzen. Darf sie in dem Fall. Okay, das war nicht geplant. Aber da kann ich gleich eine weitere Extension erklären. Die nennt sich Certificate Patrol. Und diese Extension, die macht Folgendes. Wenn man auf eine Website geht, die sichere Übertragungen benutzt, HTTPS, dann weist die sich durch so eine Art, ja, so eine Art Ausweis aus. Die sagt dann, ja, hallo, ich bin's. Und dieses Zertifikat, das enthält dann wirklich den Namen der Website, wie wir hier sehen, und eine digitale Unterschrift von einem Aussteller. Und der Aussteller ist eben hier genannt. Und Certificate Patrol vergleicht, ob das Zertifikat das gleiche ist wie beim letzten Besuch der Website. Ihr seht, ich habe letztes Mal ein Zertifikat bekommen, das hier auf der linken Seite steht. Das war bis zum 11.11.2012 gültig. Und deswegen war das ja noch eine ganze Weile gültig. Ja, und Certificate Patrol sagt halt, Achtung, das war noch ganz lange gültig, aber aus irgendeinem Grund wurde es ersetzt. Ja, vielleicht will man sich lieber anschauen, was sich da getan hat. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn Webseiten selbst signierte Zertifikate benutzen, bei denen man quasi keine Möglichkeit hat, die so genau zu prüfen. Und so ein normaler Mensch, der klickt da immer auf Ja und Amen und weiter. Und da ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber auch, wenn man den Zertifizierungsstellen nicht so ganz vertraut. Also es gibt da welche, die unterschreiben Zertifikate für Microsoft und die gehen halt gar nicht an Microsoft. Da kann man auch viel Unfug mittreiben.
Ja, mal ehrlich, kennst du die Zertifizierungsstelle da?
Komodo habe ich mal was von gehört, aber das Zertifikat sagt mir nichts. Also und was haben wir da links? User Trust Network sagt mir auch nichts. Also ich benutze es halt, weil... Naja, bei dieser Website ist es so, da werden teilweise Daten ohne nachzudenken über unsichere Protokolle hin und her geschoben. Und wenn es halt ein Problem gibt, dann schickt man dem Webhoster einen Fax und sagt, alles ist kaputt, setzt es mal zurück und unterschreibt es dann und dann ist es in Ordnung. Gute Frage, Kundennummer. Ah ja, super, das kann ich gleich auf der ersten Seite demonstrieren. Also ich habe da jetzt Benutzernamen und Passwort eingegeben und wollte mich anmelden. Klicke auf den Anmelden-Knopf, nichts passiert. Was wir erwarten würden, ist, dass hier oben so ein Rädchen sich dreht oder hier und hier so ein gelber Balken durchläuft oder sowas. Tut sich nichts. Schauen wir uns mal an, wieso. Ja, das ist richtig, die Vermutung aus dem Publikum. Bestimmt JavaScript. Es liegt in der Tat daran, dass hier JavaScript benutzt wird. Und zwar, ich hebe das mal hier hervor. Ist gar nicht genug Platz, um das allen zu zeigen. So, jetzt. Dieser Submit-Button hier, auf dem Anmelden steht, der wird im Quelltext der Seite durch dieses Element erzeugt. Ein Input-Element, das heißt, hier ist ein Stück der Eingabemethoden für dieses Formular. Dann steht da halt noch ID gleich 12, das interessiert uns nicht so besonders. Type gleich Button, Also bitte so einen Knopf da erzeugen, den man anklicken kann. Und dann eben on-click gleich JavaScript, irgendwas Komisches und dann eben noch Value anmelden. Das steht dafür, dass da der Text anmelden drin steht. Oh, das ist ganz interessant. Das ist mir bis jetzt gar nicht aufgefallen. Dankeschön. Ja, Jürgen merkt gerade an, das ist gar nicht JavaScript, sondern nur JavaScript. Da fehlt ein T. Noch besser. Also, ich frage mich, wie andere Leute sich da einloggen. Wahrscheinlich hat der Internet Explorer einen Bug, dass er das einfach ignoriert oder so. Jedenfalls will ich ja jetzt zeigen, wie wir als Hacker sowas umgehen. Wir wollen uns ja jetzt da einloggen und die Website administrieren. Naja, dann sage ich halt jetzt mal, ich will das ein bisschen bearbeiten. So, HTML bearbeiten. Und, naja, das On-Click und so, das kann ich drin lassen. Ich ersetze jetzt Input-Type gleich Button durch Input-Type gleich Submit. So. Und ihr seht, das Ding sieht noch genauso aus wie vorher. Falls hier jemand vom 1Blue Support zuschaut, Leute, es wäre nett, wenn ihr das endlich mal ändern könntet. Dankeschön. Hier ist jetzt ein ganz normaler Submit-Button und das steht dafür, ja, Formular übermitteln. Wenn ich jetzt da drauf klicke, hui, es funktioniert. Aber Moment, es kommt noch besser. Jetzt bin ich da also eingeloggt und kann da jetzt hier so administrative Aufgaben durchführen. In dem Fall möchte ich zum Beispiel, ich finde mich da immer etwas schwer zurecht, aber ich glaube, ich möchte mal meine Produkte administrieren. Klicke da drauf und dann auf dieses Produkt da links. Okay, das war, ja doch, das wollte ich, aber es geht nicht. Dann klicke ich halt mal da drauf, das geht auch nicht. Schauen wir uns nochmal an, warum. Klick. Na. So, da befindet sich ein Bild mit einem Attribut onClick, da wird JavaScript ausgeführt und irgendwas wird gespeichert. Hm, blöd, weil wir haben ja kein JavaScript. Versuchen wir es mal da links mit diesem Link. Es ist wirklich ein Link, da sehen wir als Element A, das steht für Anchor. Und das Link-Ziel wird da hinten mit diesem Attribut href angegeben. Href bzw. href steht für Hypertext Reference, glaube ich jedenfalls, oder Hyperreference. Und ja, da sollte eigentlich sowas drinstehen wie http://ulm.ccc.de. Zum Beispiel, dann würden wir auf der Website des Ulmer CCC rauskommen. In dem Fall steht da so eine blöde Raute, die nützt uns gar nichts. Die heißt nämlich, springe in der Seite, die gerade angezeigt wird, zu, naja, der Markierung namens nichts. Und die ist nicht vorhanden. Und dann steht da eben noch drin, on-click gleich JavaScript, Document und so weiter, submit. Also, was dieser Link tut, ist, er übermittelt das Formular namens FR0 in dieser Webseite. Wenn wir was übermitteln wollen, dann geht es doch bestimmt auch einfacher. Wir könnten doch da mal einen Submit-Button für einbauen. Und das habe ich jetzt auch vor. Ich sage hier mal, hoffentlich funktioniert das jetzt. Ich habe das nämlich vorher nicht ausgetestet. Bearbeiten. So, Input-Type gleich Submit. Value gleich foo. Jetzt sollte hier ein Button mit der Beschriftung foo auftauchen. Da ist er schon. Und wenn ich da draufklicke, sollte was übermittelt werden. Und wie ihr seht, ja, wurde das Produktdetails Zeugs da eben aufgerufen. Wenn ich jetzt diese Seite administriere, dann bin ich andauernd dabei, neue Submit-Buttons einzufügen und da drauf zu klicken. Es ist echt nervtötend. Ja gut, also genug des Rantings über 1Blue. Übrigens, abmelden geht. Naja, immerhin. So, das war ein weiteres Webproblem mit Formularen. Wir können die Formulare nur übermitteln, wenn wir JavaScript aktiviert haben, obwohl diese Links nichts anderes tun, als einen normalen Submit auslösen. Dann gibt es da noch so ein tolles Problem. Nur ich habe keine passende Webseite auf Lager, um das zu demonstrieren. Ich erkläre es euch mal, vielleicht hat jemand von euch auf Anhieb eine Idee, wo wir das zeigen können. Und zwar geht es darum, ich soll eine Website ausfüllen, zum Beispiel für eine Registrierung im Web. Ich möchte da irgendwo einen neuen Benutzeraccount anlegen. Und die Website, die hat da überall so ganz viele Sternchen an den Feldern, Pflichteingaben und fragt mich zum Beispiel nach Name, nach der E-Mail-Adresse und vielleicht noch nach meinem Alter oder so. Wenn ich die Daten eingebe und auf Absenden des Formulars klicke, dann wird im Falle, dass ich JavaScript aktiviert habe, ein Skript ausgeführt, das prüft, ob zum Beispiel bei Alter etwas Kleineres drinsteht als 12. Wenn ja, dann zeigt die Website an, Achtung, du darfst das nur machen, wenn deine Eltern das erlauben. Wenn nein, dann geht's weiter. Oder es wird zum Beispiel geprüft, ob bei E-Mail-Adresse etwas eingegeben wurde, das ein Ad enthält. Jetzt ist das Problem häufig, dass diese Skripte zwar mit JavaScript dieses Zeug prüfen, aber dass auf dem Server keine Prüfung mehr stattfindet. Hat man ja vorher schon gemacht. Entweder man hat jetzt JavaScript ausgeschaltet, dann werden die Daten dahin übermittelt und es funktioniert und wird irgendwo in der Datenbank gespeichert oder so, aber dann sind da halt falsche Daten auf dem Server. Oder man hat JavaScript ausgeschaltet und dann wird das Ding erst gar nicht hin übermittelt, weil die Übermittlung kombiniert ist mit der Prüfung der Daten. Ja, also ich hoffe, das ist einigermaßen klar, was die Problematik ist. Vielleicht hat jemand ja ein Beispiel für so eine Seite auf Lager. Falls nicht, muss ich es überspringen. Okay, keiner von den 200, 250 Leuten hier weiß was. Ja gut, die meisten haben wahrscheinlich versehentlich vergessen, JavaScript abzuschalten. Also ich kann auch gerne mal zeigen, wie das geht nachher. Ja, genau. Macht hier jemand Online-Banking im Publikum? Oh, das sind ja ganz schön viele. Das ist ganz toll. Also ich meine, das ist nicht toll, dass ihr Online-Banking macht, sondern, also das ist schon toll, dass ihr Online-Banking macht, aber das ist nicht toll, dass es, ja, egal, seht ihr gleich. Ich will nicht sagen, dass das Online-Banking generell unsicher sei, gleich mal vorweg, weil das ist es eigentlich nicht. Nur das könnte jetzt so den Anschein erwecken. Wir können ja mal die Website einer beliebigen Bank öffnen, wo man Online-Banking machen kann. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auf Anhieb, weil ich das nicht ausgetestet habe. Ich wollte jetzt eine bestimmte Bank zeigen, aber ich glaube, die haben das gerade repariert. Also geht es da nicht mehr. Wir können ja einfach mal die nächstbeste, die mir einfällt, verwenden und schauen, wo man da Online-Banking macht. Kekse. Ja, diese Seite da am Anfang, die braucht ja noch keine Kekse. Da habe ich doch schon mal drauf geklickt. Also gut. Ach so, ich muss da echt einen Ort eingeben, um weiterzumachen. Okay, dann 89075. Jetzt müssten wir irgendwelche Ulmer Sparkassen kriegen. Speichern? Hä? Also sowas nervt. Wenn da dauernd Pop-up-Fenster kommen und ich alles Mögliche erlauben soll. Naja, gut, weiter zu Online-Banking. Vielleicht kann ich jetzt endlich mal Online-Banking machen hier. Ah, ja, schön. Ich glaube, auf der Website kann ich es nicht auf Anhieb demonstrieren.
Warst du auf der Webseite noch nie oder warum?
Ich war noch nie auf dieser Webseite, ja. Ich war auf dieser Webseite noch nie und da steht jetzt Zertifikat eingespeichert. VeriSign hat es unterschrieben und mein Browser vertraut VeriSign. Deswegen hat er da auch nicht groß gemeckert und nichts gesagt, aber er hat mich darauf hingewiesen, dass er sich das mal merkt und wenn es sich ändert, dann wird er mir die Änderungen anzeigen. Okay, also.
Ich kenne es von Banke, dass die regelmäßig ihre Zertifikate tauschen. Meistens dann immer nur vom gleichen unterschrieben, aber.
Ja, also ich höre gerade, es gibt Banken, die wohl regelmäßig ihre Zertifikate tauschen, die dann zwar vom gleichen noch unterschrieben sind, aber trotzdem ausgetauscht. Es sei viel sicherer. Natürlich. Okay, was habe ich denn da noch? Ich habe noch mal ein paar Banken ausprobiert. Wie war das? VW, da, das sieht schon mal ganz gut aus. Da kann man irgendwas mit Geld machen. Versuchen wir mal diese Bank. Das ist toll. Also die haben... Ah, da oben sieht man so ein bisschen was. Das kommt von NoScript. Und den Quelltext seht ihr jetzt nicht. Aber jetzt. Also diese Website, die enthält da auch so ein bisschen Geskripte und da noch ein bisschen Geskripte und da steht Check for JavaScript und ich weiß nicht was alles. Was ich eigentlich zeigen wollte, Facebook. Ist jetzt kein Online-Banking, aber Facebook kann das, glaube ich. Ja, sehr schön. Sehr gut. da endlich, was ich zeigen wollte. Da kommt so ein Hinweis, ja, JavaScript is disabled on your browser. Ja, weiß ich, braucht man mir nicht sagen. Klar, es ist disabled. Oder YouTube kann das, glaube ich, auch. Wo steht denn das? Da steht es nicht, aber was anklicken? Ach so, irgendein Video? Okay. Ich habe da gerade das Beste ausgewählt, anscheinend Bullshit küssen. Komisch, also sowohl partiell Personen im Publikum als auch ich denken, dass da irgendwo mal was kam von wegen, wie man JavaScript einschaltet. Jetzt wollte ich gerade so eine Hall of Shame machen und zeigen, wie schlimm das doch alles ist. Jedenfalls kann ich so ein bisschen zeigen hier bei Facebook. Und ich glaube, dass es bei so manchen dieser komischen VZs auch geht. Boah, was sind da Zustände hier? Ja, okay, da geht es anscheinend nur, wenn man sich einloggt. Jedenfalls, falls euch das mal auffällt, dann merkt euch die Seite vor und schreibt sie zu diesem Vortrag hier in die entsprechende Wiki-Seite, die noch angelegt werden muss. Wir sehen dann sowas wie, bitte schalte JavaScript in deinem Browser an. Und Achtung, es kommt noch besser. Das Allercoolste ist, wenn man da auf eine Anleitung klicken kann, die einem dann mit Bildchen da durchführt, wie das für den jeweiligen Browsertyp geht. Also so Firefox, klick, 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 klick. Und dann Internet Explorer, klicken Sie hier und klicken Sie dort und so. Naja, das ist zwar ganz toll, wenn man das einschalten möchte, nur das wird schon einen Grund haben, dass das aus ist. Und wenn der Benutzer sowieso alles macht, was auf irgendeiner Website steht, dann kann man da auch hinschreiben, zahlen Sie 100 Euro auf folgendes Konto ein und der macht es auch. Also es wäre irgendwie ziemlich bescheuert. Liebe Menschen zu Hause an den Fernsehern, wenn eine Website euch sagt, tue dies und tue das, niemals machen. Egal, ob das JavaScript aktivieren ist oder Geld überweisen, Programme installieren, seltsame Dinge starten, in der Windows Registry irgendwas abändern, von dem ihr noch nie gehört habt. Das ist in aller Regel etwas, was ihr nicht möchtet. Sowas ist unsicher, gefährlich, ihr schneidet euch ins eigene Fleisch, ihr werdet ganz arm dabei, eure Freunde verlassen euch, was noch, ja, euer Haus könnte gepfändet, ach ja, was auch immer. Es passieren schlimme Dinge. Ja, also ihr glaubt ja auch nicht jemandem, den ihr auf der Straße trefft, wenn der sagt, hier, schneid dir mal einen Finger oder sowas. Das würde keiner machen. Warum sowas tun, was auf einer Website steht? Wenn man dann einen Account will, sagt jemand im Publikum. Ja, ich glaube, man kann so Accounts da auch registrieren, wenn man JavaScript aus hat, wenn man hier komische Extensions aktiviert. Und naja, so ein Otto-Normalverbraucher, der ist im Web sowieso total aufgeschmissen. Das hier wollte ich übrigens. Mein Browser hat automatische Weiterleitungen deaktiviert. Ich habe gerade erst, weil das durch meinen Monitor verdeckt war, der vor dem anderen Monitor steht, gesehen, dass da unten so ein blauer Pfeil war, den ihr übrigens gar nicht gesehen habt, weil die Maus... Ah doch, den habt ihr gesehen. Ja, und sowas ist natürlich super peinlich. Also irgendwie so riesengroße Meldungen, die den halben Bildschirm abdecken. Naja, JavaScript ist abgeschaltet. Ja, okay.
Hey, welche Mobile-Version?
Genau, Mobile-Version. Ja, das sieht doch mal toll aus. Also da kann man sich einloggen. Das kann man anscheinend ohne JavaScript nutzen. Das ist ganz toll. Was auch gar nicht so schlecht ist, ist das hier, wenn man auf Google Maps geht und dann die Weiterleitung da macht, dann bekommt man eine Seite, die ohne JavaScript funktioniert. Google, Dankeschön, habt ihr gut gemacht. Das ging früher nur mit JavaScript und jetzt kann man da also auf Links klicken und kann sich da so durchnavigieren. Das ist eine super Sache. Funktioniert jetzt alles ganz hervorragend. So soll eine Website sein. Es ist einfach, es blinkt nicht total, aber es funktioniert. Wir nennen ein Verfahren, das immer funktioniert, also das immer eine funktionierende Webseite präsentiert, egal ob da jetzt bestimmte Funktionen im Browser vorhanden sind oder nicht vorhanden sind, Graceful Degradation. Und sowas sollte eigentlich in jeder gut gemachten Webseite implementiert sein. Die Webseite sollte halt schauen, ja, hat der Benutzer Clickibunti, dann benutze ich Clickibunti, dann freut er sich. Hat der Benutzer irgendwas, was laute Töne macht, dann benutze ich vielleicht auch das, weil das gefällt ihm. Und wenn er das alles nicht hat, dann versuche ich mal mit Textanzeigen, das können die meisten noch. Ganz toll ist auch sowas. Ich rufe eine Webseite auf, weil ich unbedingt was über Harry Potter wissen will und erhalte wenn ich kein NoScript habe, gar nichts. Wenn ich NoScript habe, dann versucht er zumindest alle Links rauszufiltern, die in irgendwelchen JavaScripten drinstecken. Dann kann ich halt da mal draufklicken und ja, dann komme ich zu einer Seite, wo auch nichts mehr geht. Und der Quelltext von dieser Seite, der sieht so aus. Also gefüllt mit riesengroßen Scriptblöcken. Aber man kann ja auch mal hier ein paar Links rauskopieren, die dann hier einfügt. Dann kommt man wieder auf eine andere Webseite. So grau auf schwarz, kaum lesbar. Und ja, das ist natürlich auch ganz blöd. Flash. Also Flash an sich ist vielleicht nicht ganz blöd, aber so eine Webseite, die nur funktioniert, wenn man Flash hat, die ist ein bisschen problematisch. Also es gibt durchaus Leute, die erstens kein Flash haben und zweitens auch kein Flash installieren können, auch beim besten Willen nicht. Wie bitte? Nur bei Apple. Es gibt sogar Nicht-Apple-Menschen, die Nicht-Apple-User, die kein Flash nutzen können. Öfter mal sind 64-Bit-Betriebssysteme da so, naja, nicht ganz in der Lage. Nein, eigentlich sind nicht die Systeme nicht in der Lage, sondern Flash ist nicht in der Lage, auf solchen Systemen zu laufen. Oder
viel schlimmer ist eigentlich nicht, dass es Flash verlangt, sondern dass es auch eine bestimmte Version verlangt.
Ach ja, richtig. Das verlangt eine bestimmte Version von Flash. Genau, Adobe Flash Player 10.
Weil irgendeins hat man dann vielleicht schon.
Man hat ja vielleicht eins, zum Beispiel Gnash.
Aber da hat man gerade mal wieder aktualisiert, es gibt schon wieder was.
Wir können jetzt ja mal diesem Link hier folgen.
Oh je.
Ach du Schande. Okay, also ich soll irgendwelche Sachen bei mir installieren, die closed source sind. Nee, will ich nicht. Also die Seite kann ich offenbar nicht nutzen. Das ist sehr, sehr schade. Ich glaube, ich kann nicht in den nächsten Harry Potter Film, weil ich ja vorher nicht schauen kann, was da alles so toll dran ist. Hallo Warner Brothers, ihr wollt eure Webseiten mal ein bisschen vertollern. Zum Beispiel könntet ihr da was drauf machen, dass am Anfang mal schaut, mit JavaScript zum Beispiel, ob Flash installiert ist. Wenn es installiert ist, dann geht ihr auf eine andere Webseite. Auf der könnt ihr viel JavaScript und Flash und so machen. Wenn es nicht installiert ist, dann leitet ihr den Benutzer natürlich nicht weiter und zeigt ihm vielleicht ein paar Bilder an und informative Texte. Mit CSS könnt ihr auch Rollover-Effekte implementieren. Also man bewegt die Maus wohin und ein Menü klappt auf. Alles klar? Gut, dankeschön. So, jetzt warten wir mal ein paar Jahre. Vielleicht kriegen die von Warner Brothers das dann hin. Oder sie verklagen mich, je nachdem.
Kannst du es bitte nochmal in Englisch wiederholen?
In Englisch? Die werden doch Übersetzer haben. Außerdem.
Dann wiederholst du in Latein.
In Latein? Nee, wir können das so machen. Wir rufen einfach die deutsche Entsprechung auf. Ah, hier sehen wir noch was von einer weiteren Extension. Ich kann hier mal ein bisschen Extension Mania machen. Flagfox. Flagfox ist die Extension, die da oben die kleine Flagge anzeigt. Und zwar wird die Flagge immer von dem Land angezeigt, wo der Server steht, der die Seite ausliefert. Und Flagfox ist jetzt so nett, das hat gesehen, der Server steht in den USA. Das wird anhand der IP-Nummer ermittelt. Die Domain hört aber mit .de auf. Das heißt, irgendwo in Deutschland gibt es jemanden, der für die verantwortlich ist und der die aber auf eine IP-Nummer in den USA draufgeschaltet hat. Ja, also hier bei dieser Website in Deutschland geht auch nichts. Liebe Leute von Warner Brothers, okay, das ist erstmal eine Weiterleitung. Und die wenigsten Leute schalten sowas ab. Also sind wir mal noch ein bisschen gnädig. Okay, wir kommen auf diese Seite. Und diese Seite das enthält nochmal eine Weiterleitung. Wie ihr hier seht. HP7A, okay. Es geht offenbar um den ersten Teil des nächsten Films. Ja, und das hier ist die deutsche Harry Potter Seite. Wir erhalten eine englische Meldung, wir sollen doch bitte Flash installieren. Und ich glaube, jetzt kann ich auch auf Deutsch den Leuten von Warner Brothers sagen, dass sie dringend ihre Website reparieren müssen, damit die 0,00001% der Leute, die hier im Publikum sitzen, die auch benutzen können. Also anscheinend sind wirklich alle angereist aus der ganzen Welt, bei denen das nicht funktioniert. Finde ich toll. Okay, so viel zu JavaScript. Was haben wir denn noch Tolles? Ach ja, genau, Online-Banking, das wollte ich noch sagen.
Findest du JavaScript grundsätzlich immer scheiße?
Ich werde gerade gefragt, ob ich JavaScript grundsätzlich immer scheiße finde. Nein. JavaScript kann tolle Dinge machen. Und man kann auch mit JavaScript wirklich sinnvolle Dinge machen. Wann ich es gut finde, ja, passt mal auf. Wenn ich auf eine Webseite gehe, dann hätte ich gerne dass die zunächst mal funktioniert. Egal, ob ich JavaScript anhabe oder aus. Wenn ich die bedienen kann, ist schön. Und dann gibt es noch Webseiten, die erleichtern mir vielleicht manche Dinge oder die verschönern manche Dinge, wenn ich JavaScript zusätzlich eingeschaltet habe. Und die tun das dann, weil sie es können, und sie können es gar nicht ohne JavaScript. Also es ist überhaupt nicht möglich. Ich kann vielleicht eine gar nicht so schlechte Website mal zeigen. Nehmen wir mal den Bug-Tracker von Mozilla. Ihr seht da unten, dass dieses S nicht mehr durchgestrichen ist. Das ist, glaube ich, die einzige Webseite, für die ich pauschal JavaScript mal aktiviert habe. Und zwar auch nur, wenn die Seite über HTTPS geliefert wird. Weil die Leute von Mozilla, die haben Ahnung und die wissen, was sie tun. Und naja, wenn deren Server aufgemacht werden, da kaputte JavaScripts eingefügt, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber jedenfalls habe ich das mal aktiviert. Wenn ich jetzt hier auf Login klicke, dann seht ihr, dass sofort, ohne dass die Seite neu geladen wird, hier Felder für E-Mail-Adresse und Passwort auftauchen. Und das ist einigermaßen komfortabel und in dem Fall ist es auch gar nicht so schlecht, JavaScript zu benutzen, finde ich. Außerdem... was passiert, wenn JavaScript ausgeschaltet ist? Ja, das zeige ich auch mal. Ich schalte es mal aus. So. Und lade die Seite neu. Jetzt klicke ich auf Login. Und ich erhalte eine neue Seite. Die wurde also gerade übers Netz durch einen weiteren HTTP-Request geholt. Und da kann ich eben Benutzername und Passwort eintragen. Also die Seite funktioniert, egal ob an oder aus. Finde ich ganz klasse. Und wenn man dann noch Fehler sucht, rufen wir mal die Suchfunktion auf. Dann sieht das so aus. Mozilla unterteilt Fehler in verschiedene Bereiche, also beziehungsweise das machen natürlich die Administratoren, die mit dieser Mozilla-Instanz arbeiten. Wenn wir zum Beispiel einen Fehler melden möchten oder einen Fehler suchen möchten für das Produkt Firefox, und dann haben wir hier ganz viele Komponenten. Da werden alle Komponenten im Moment angezeigt mit ausgeschaltetem JavaScript. Wenn ich da jetzt wirklich nachsuche und dann hier irgendwas markiere, ich weiß nicht genau, welche zu Firefox gehören und welche nicht, dann wird die Suchfunktion halt ein Ergebnis anzeigen oder nicht. Ich schalte mal JavaScript wieder ein und rufe die Seite nochmal auf. So, jetzt markiere ich hier nochmal Firefox. Und wie ihr seht, hat sich da gerade irgendwas getan, da hat sich was verschoben. Erstens wurden hier die Komponenten schon mal gefiltert. Da sind jetzt nur noch, sind nur noch die drin, die auch wirklich zum Produkt Firefox gehören. Das gleiche passierte hier mit den Versionen und mit den Targets und so. Es wurde also alles rausgenommen, was nicht zu Firefox gehört. Sowas ist ziemlich praktisch, meiner Meinung nach. Ohne JavaScript geht das nicht, mit geht es. Man könnte natürlich hier sowas machen wie Produkt auswählen, OK klicken, dann kommt eine neue Webseite, die zeigt dann die Komponenten an, dann auf OK klicken und so weiter. Aber die Leute, die halt hauptsächlich mit diesem Mozilla arbeiten, die wollen sowas vermutlich nicht. Die sitzen ja hier im Publikum und die finden das unbequem, wenn sie tausendmal irgendwo draufklicken müssen, schätze ich. Aber es gibt auch noch weitere Dinge. Google Maps habe ich gerade gezeigt, dass es ohne JavaScript geht. Aber die zweite Seite, wo ich JavaScript anhabe, fällt mir gerade auf. OpenClipper, das wollte ich nicht. OpenStreetMap sollte das sein. Zu OpenClipper zeige ich später was. OpenStreetMap finde ich eine tolle Straßenkarte. Da kann ich jetzt, wenn ich JavaScript anhabe, so mit der Maus da mich durchnavigieren und zum Beispiel mit Doppelklick irgendwo reinzoomen oder bestimmte Gegenden auswählen, auf die ich zoomen möchte. Das geht ohne JavaScript natürlich nicht. Und soweit ich weiß, funktioniert diese Website auch ohne JavaScript überhaupt nicht. Ja, in dem Fall finde ich es ein bisschen schade, dass sie nicht ohne geht, aber weiß nicht, ich bin da nicht ganz so wählerisch bei dieser Seite. Was mich allerdings ziemlich stört, ist, dass es Webdesigner erst seit sehr kurzer Zeit hinkriegen, zum Beispiel so aufklappende Menüs mit CSS zu machen. Und sehr viele Webseiten benutzen dafür exklusiv JavaScript, obwohl das nicht unbedingt nötig ist. Also man könnte zum Beispiel das Zeug kombinieren. Man benutzt die Effekte über CSS, wenn JavaScript aus ist und wenn es eingeschaltet ist, dann kann man da noch ein bisschen mehr mit JavaScript machen. Es gibt auch andere Bereiche, wo ich JavaScript ganz gut finde, aber ich finde, man sollte nicht eine Basistechnologie wie HTML nicht verwenden und dann eine erweiterte wie JavaScript brauchen, um Texte anzuzeigen. Also wenn eine Website beides nutzt und die Technologie drunter sauber benutzt, hurra, finde ich toll. Und da finde ich das mit dem JavaScript auch sehr praktisch. Ja, gut, was wollte ich noch zeigen? Ah ja, genau, Encoding, mein ganz anderes Thema. Wer hier im Publikum hat schon mal eine Webseite, also ein einzelnes Webdokument auf dem Computer daheim abgespeichert, vielleicht um es später lesen zu können oder um es auszudrucken oder sowas? Ah ja, ich würde sagen circa, also fast 100%. Okay, wenn wir so ein Dokument abspeichern, dann holt der Webbrowser das und legt es genauso auf der Platte ab, wie er es aus dem Web auch bekommen hat. Manche Webbrowser machen da kleinere Änderungen, aber sowas sollte nicht unbedingt nötig sein. Zum Beispiel ändert es auch die Checksumme des Dokuments und sowas ist vielleicht unangenehm. Ich möchte jetzt mal ein beliebiges zeigen. Das Mobile Facebook ist wahrscheinlich gerade ungeschickt, aber nehmen wir mal, was war das? Das war auch eine andere Bankseite. Und das ist HTML5, das wollte ich noch nicht. Nehmen wir mal diese Seite. Nein, die geht nicht. Nennt mir nochmal eine beliebige Webseite, bitte.
ccs.de.
Ich glaube, die sind fähig genug, dass es funktioniert. Aber schauen wir mal. Ja, gut, aber ich kann hier ein Positivbeispiel zeigen. Hallo zum CCCS. Eine Webseite enthält natürlich ganz viel Blablubber, das dem Browser so erzählt, wie er die anzeigen muss. Und worauf ich jetzt speziell mal unseren Blickwinkel lenken möchte, ist diese Zeile. In dieser Zeile steht, dieses Dokument, was du gerade liest, lieber Webbrowser, ist kodiert als HTML-Dokument und benutzt als Zeichensatz den sogenannten ISO 88591. Das ist also ein Standard, der von ISO herausgegeben wurde und der legt fest, für welche Byte-Nummern welche Zeichen da stehen müssen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Zeichen großes A kodiere, dann bekommt das das Byte mit der dezimalen Nummer 65. Das ist zufällig in quasi allen bekannten Kodierungen so. Deswegen ist das große A ein schlechtes Beispiel. Aber wenn ich das große Ä kodieren möchte, dann bekommt das hier eine Nummer, die größer ist als 80 Hex und, also um genau zu sein, größer gleich, aber ich weiß, dass es 80 Hex nicht ist, und kleiner gleich 255. Und wenn ich das Ganze in einer anderen Zeichenkodierung mache, dann ist das große Ä entweder gar nicht vorhanden, oder, also das heißt, ich kann es nicht übermitteln, oder es bekommt eine andere Nummer zugewiesen. Wenn ich das Ganze zum Beispiel mache mit der Kodierung namens UTF-8, die ist in der Lage, zigtausende oder Millionen von Zeichen zu kodieren, nämlich den Unicode-Zeichensatz, dann werden für das große Ä zwei Zeichen verwendet. Das erste ist, glaube ich, C8-Hex oder so und dann eben nochmal eins. Was genau das ist, ist auch nicht so interessant. Wichtig ist nur, wir können verschiedene Zeichen verschieden über die Leitung schicken. Und je nachdem, welche Kodierung wir wählen, wird das gleiche Zeichen auch verschieden über die Leitung geschickt. Wenn eine Webseite jetzt eine Zeile wie diese nicht enthält, kann es trotzdem dem Webbrowser signalisieren, wie das Dokument angezeigt werden muss, also wie die Kodierung interpretiert werden muss. Dazu setzt es einen Header im HTTP-Vorspann, also in der HTTP-Antwort, die dem Browser geschickt wird. Und vielleicht kann ich bei der Gelegenheit mal eine weitere Extension zeigen. Das ist, glaube ich, ganz toll. Dankeschön. Steuerung I. Ah, ja. Ja, okay, Steuerung I, das zeigt die Infos an, richtig. Ich wollte eigentlich noch die Live-Headers zeigen. Was ist das? Steuerung Shift L oder so? Ich glaube, ich habe entweder Live-Headers deaktiviert oder nicht mehr installiert, ich weiß es nicht. Da zeigt es nicht an und das macht nichts, weil wir sehen auch. Achso, das kommt aus der Seite. Okay, ich zeige es mit Firebug einfach mal. Klick, wir öffnen das mal und aktivieren Netzwerk. So, Hier wird jetzt angezeigt, was übers Netzwerk geschickt wird an Anfragen und Antworten. Ich lade mal diese Seite hier neu. So, und jetzt sehen wir, hier wurde eine Anfrage an den Webserver geschickt namens GET und dann hier eben diese Adresse. Die schauen wir uns mal genauer an. So, hier steht Anfrage-Header. Das war, was der Webbrowser so alles losgeschickt hat. Zum Beispiel hat er gesagt, hallo, ich bin ein Mozilla in der Version 5.0 und ich laufe auf einem Gentoo-System und bin genauer gesagt ein Firefox und ich akzeptiere alles Mögliche, zum Beispiel HTML oder XHTML oder XML. Das verstehe ich, damit kann ich was anfangen. Ich kann auch was damit anfangen, wenn du mir mit GZIP komprimierte oder mit Deflate komprimierte Daten schickst. Und am liebsten mag ich UTF-8 als Zeichenkodierung, aber Sternchen heißt, ich verstehe auch alles andere. Was er zurückbekommen hat, war, hallo, ich bin ein Apache-Server und ich schicke dir jetzt ein Dokument, das ist ein HTML-Dokument und das ist kodiert mit der Kodierung ISO 88591. Wenn jetzt eine Website weder diese Kodierung im Header angibt, noch im Dokument selbst, dann muss der Browser raten. Und die Standards sind da so ein bisschen uneins, wie er raten soll. Also ich glaube, HTTP enthält was anderes als HTML, als Default oder so ähnlich. Da war mal irgendwas. Nein, was anderes als XHTML. Sowas ist ein bisschen problematisch. Die Browser, die sind in der aktuellen Zeit so darauf eingestellt, dass sie ISO 88591 raten, weil das eben die Kodierung ist, die so meistens funktioniert. Aber in the wild, da draußen im Web, treffen wir auch teilweise sowas an wie Windows CP, das steht für Code Page, ich weiß nicht, 20 irgendwas und 50 oder sowas. Also da sind dann die Zeichen nicht ganz gleich wie in jener Kodierung, was dazu führt, dass deutsche Umlaute in der Regel kaputt sind. Die sehen dann ganz komisch aus. Vielleicht habt ihr sowas schon mal beobachtet. Ihr seht eine Seite, könnt den Text lesen, aber überall, wo ein ÖÜ scharf S stehen sollte, sind so andere Zeichen. Wir können das jetzt hier, glaube ich, mal simulieren, indem ich behaupte, die Zeichenkodierung sei eine andere, als die Seite... nein, das kann ich nicht bei der Seite simulieren. Die ist ein bisschen zu gut geschrieben, aber... Nein, Google hat kein ÖÜ. Dow Jones. Okay. So zum Beispiel. Ich habe jetzt natürlich absichtlich die Kodierung auf was gestellt, von dem ich weiß, dass es falsch ist. Aber so sieht dann in etwa eine Seite aus. Das gibt es auch noch umgekehrt, dass also mehrere Zeichen statt diesen Fragezeichen hier auftauchen. Das ist dann, wenn man eine Seite hat, die zum Beispiel in UTF-8 kodiert wurde und die dann in einer Kodierung anzeigt, die nur ein Zeichen pro Byte interpretiert, dann sieht man da überall, wo ein Ü stehen müsste, also zwei Zeichen zum Beispiel. Ja, sowas ist unangenehm. Und deswegen wird die korrekte Kodierung in der Seite mitgeschickt, beziehungsweise im Header. Wieso die Seiten das jetzt in die Seite selbst packen, mit so einem Meta-Element, das kann ich übrigens auch sehr empfehlen, ist, dass wenn jetzt einer das aus dem Web bekommt und lokal abspeichert auf seiner Festplatte, dass dann die Kodierung natürlich nicht im Dokument auftaucht, wenn er das direkt so abspeichern würde, weil die Header werden ja nicht mitgespeichert. Natürlich weiß der Browser, wie er das anzeigen muss und so, aber wenn ich das dann nochmal von der lokalen Platte aufrufe, dann muss ich das eigentlich als Anwender wissen. Weil der Browser muss das ja irgendwo herhaben und der muss sonst wieder raten. Also es wäre ganz geschickt, wenn die Seiten das immer im Header angeben würden. Viele tun das nicht und viele machen es falsch, dann kriegt man kaputte Umlaute hauptsächlich. Oder gar keine Umlaute mitschicken. Ja, aber wenn man gar keine Umlaute mitschickt, dann würden sich... Okay, guter Kommentar. Ich höre gerade, man kann Umlaute als HTML-Entity mitschicken. HTML-Entities sind Escape-Sequenzen, wo durch Verwendung von Zeichen, die alle in USS-Key liegen, andere Zeichen beschrieben werden können. Da steht zum Beispiel ein kaufmännisches Und-Zeichen. Also eine HTML-Entity. Sieht zum Beispiel so aus. Und AMP und ein Semikolon, das ist die korrekte Beschreibung des Zeichens kaufmännisches und. Es gibt auch eine HTML-Entity für ein Ä. Nehmen wir mal ein großes Ä. A-U-M-L. Steht für A-Umlaut. Und es gibt auch noch einen kleinen und so weiter. Dieses und AMP ist übrigens was ganz Tolles. Das kann ich wahrscheinlich auf ja, so 90% aller Webseiten zeigen. Nur wenn ich jetzt gezielt eine suche, dann funktioniert es bestimmt dort nicht. In aller Regel sind Links auf Webseiten, die mehrere Parameter an diesen Webserver zurückliefern, in einer Form HTTP, Server, Programm, zum Beispiel so, Parameter 1, Parameter 2. Und die lieben Webdesigner, die machen das oft so, die kopieren eben genau das Ding so in die Webseite. Das ist ein Problem. Das ist nämlich falsch. Das funktioniert nicht. Die Zeichen hier vorne sind alle unproblematisch, das Fragezeichen auch. Aber an dem Und-Zeichen, da sieht dann der SGML-Parser, das ist das Ding im Browser, was weiß, dass es jetzt irgendwie diese Sprache verarbeiten muss, dieses HTML, der sieht, aha, da kommt so ein Und-Zeichen, da muss jetzt so eine Entity kommen. Und er erwartet jetzt sowas in der Art, so und AMP oder sowas. Da steht halt und, was steht da, und Para 2. Und er schlägt dann halt in seiner Liste mal nach. Ganz, ganz schlimm wird es übrigens, wenn da sowas steht. Es gibt nämlich Webseiten, die können beides. Und dann schlägt er also in seiner Liste nach, was bedeutet zum Beispiel dieses Para 2. Findet halt nichts und dann ist die Entity ungültig und er kann die nicht durch was Passendes ersetzen. Die meisten Webbrowser, die haben jetzt so einen Quirks-Mode oder sowas, also die wissen, da kommt kaputtes HTML rein, das muss ich auch verarbeiten, also ja, ignorieren sie halt den Fehler und tun immer so, als sei das und auch wirklich ein und das geht dann auch meistens gut, aber so viel Spaß macht es auch nicht. Der Browser muss viel mehr seltsame Dinge tun. Ja, wo könnte man das zeigen? Wird wahrscheinlich bei lauter so großen Webseiten nicht so gut funktionieren, aber wir können ja mal Annas Gästebuch suchen. Es gibt bestimmt irgendeine Anna im Netz, die ein Gästebuch hat. Und Gästebücher haben anscheinend öfter so das Problem. Warum, weiß ich nicht. Aber es ist mir sehr oft bei Gästebüchern aufgefallen. Vielleicht liegt es daran, dass jeder sich irgendwo ein Gästebuch klaut. Sind da Links drin? Ja, schön. Aber wahrscheinlich keine passenden. Ein bisschen kurzes Gästebuch. Eine Anna-Stiftung hat auch ein Gästebuch, schön. Die haben alle so schöne Webadressen hier, da geht es auch nicht so toll. Naja, gut, ich hätte vielleicht vorher ein paar Links raussuchen sollen. Ich weiß auch auf Anhieb jetzt gerade keine passende Seite. Die Gästebücher, die ersten zwei waren es nicht, macht nichts. Ich werde vielleicht mal, wenn ich einen passenden Link finde, den auf die Seite zum Vortrag stellen. Was habe ich noch Tolles? Oh ja, URIs, genau. Genau. Interessanterweise kann ich da jetzt was mit einer Bankseite mal zeigen. Banken sind toll. Es gibt da die BB Bank. Die BB Bank hat den Webauftritt irgendwann mal outgesourced und hat da irgendeine Firma mit beauftragt anscheinend und die haben dann da alles neu gemacht. Was dazu führte, dass sich die Webseite total geändert hat. Okay, seitdem ich die das letzte Mal aufgerufen habe, hat sie sich anscheinend wieder verbessert. Ihr seht nämlich, dass die Webadressen von den Seiten auch hier wirklich was damit zu tun haben, was die Seite enthält. Wenn ich sage, die Seite hat sich geändert und die Webadressen haben sich geändert, dann ist das natürlich per se schon mal schlecht. Wenn ich jetzt eine Adresse bookmarke, weil ich zum Beispiel, was möchte ich hier, Geld sparen möchte und dann die Seite morgen aufrufe und die Adresse ist eine andere und die geht nicht mehr, dann ist das ganz blöd. Dann kann ich kein Geld mehr sparen und ja, schmeiße es zum Fenster raus. Was hier vorher so war, die Seiten hatten alle komische kryptische Nummern. Und Ich glaube, da kann man es gut zeigen. Eine Seite mit einem rosa T, die eventuell dem einen oder anderen bekannt ist. Ja, JavaScript kann die bestimmt auch. So praktisch ist der Windows-Startbutton, das wusste ich noch gar nicht. Also, Finger weg von die. Oh, das ist ja ganz toll. Finger weg von diesen Internetseiten. Ist ja süß. Jedenfalls, die Seite hat. Achso, das muss ich, glaube ich, im Support-Bereich machen oder so. Irgendwo. Klasse. Ja, aber in den Links da unten, da steht noch so halbwegs lesbarer Text. Also es gibt hier Bereiche, ich glaube, die haben alle, weil sie wussten, ich mache ja heute so einen Vortrag, haben die schnell mal ihre Webseite noch ein bisschen geändert. Es gibt hier so Bereiche, früher hieß es, glaube ich, servicetonline.de oder so. Da waren lauter komische Nummern drin. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Das ist doch schon mal ein toller Link. Also da sind so seltsame Dinge drin und ja, ich weiß nicht. Sowas ist unpraktisch. Den Link kann sich keiner merken.
Nein, kannst du mal einen weitergehen? Nein, die Zahl einen weitergehen.
Ach so, die Zahl um 1 erhöhen. Mhm. Ja, das kann ich machen.
Schade.
Ja, die Seite geht nicht.
Schade, ja.
Ja, das stimmt. Man könnte so immer wieder neue Themen aufrufen.
Zufällige
Wikipedia-Seite ist auch toll, ja. Also, jedenfalls, was ich sagen wollte, Links auf Webseiten?
So ein SLC-Account.
Ein SLC-Account, ja. Ich weiß aber nicht, ob ich mein Passwort noch weiß. Vielleicht hätte ich das gleich als Anfangsbeispiel nehmen sollen. Wir können uns ja mal anschauen, was da in der Seite so drin steht. Die sieht so aus. Also okay, nochmal von vorne angefangen. Das ist kein gültiges HTML, da fehlt eine Doctype-Deklaration. Dann fehlt hier eine Information, wie das Dokument kodiert ist. Deswegen sind die Umlaute kaputt. Hier fehlen übrigens Anführungszeichen um das Center. Ja, genau, geht ja auch so. Tritt ja auch bei niemandem auf, weil der wird ja immer weitergeleitet. Ne? Was haben wir hier noch Schönes? Ja, das ist auch ganz toll, Quirks-Modus. Also ich klicke mal diesen Link an. Jetzt habe ich noch hier sowas. Das ist ganz hervorragend, ich hätte gleich SLC nehmen sollen. Wie sind denn die Accounts aufgebaut bei der Mathe? Ah, dann habe ich da, glaube ich, den. Ich glaube, das stimmt. Okay, ich kann mich offenbar einloggen. Was kann ich jetzt da Tolles machen? Ich rufe mal das aktuelle Semester auf. Achso, das ist das aktuelle Semester. Dann rufe ich halt mal additive Schlüsselqualifikationen auf. Also so übel sind die Webseitenadressen gar nicht. 621. Soll ich mal 622 schreiben? Es gibt einen internen Fehler. Wahrscheinlich kommen morgen die Mathematiker zu mir und sagen, jetzt ist irgendwas kaputt. Was ich toll finde, die haben sich wirklich ein Zertifikat geleistet. Also für HTTPS, das ist schon mal ganz gut, weil es gibt ja auch Seiten an dieser Uni. Ich melde mich da mal ab. Es gibt hier auch Seiten. Ich meinte das da. Nein, nicht Druckquota, sondern das Drucksystem. Wo ist denn das? Da? Okay, Skriptdrucksystem, genau. Da gibt es so ein tolles Skriptdrucksystem, das kann man aufrufen und dann soll man da sein Passwort und seinen Benutzernamen eingeben mit einer Verbindung, die nicht verschlüsselt ist. Das müsste mal geändert werden, weil die Rechner, die die SGI hier administriert in den Pools, die können natürlich auch Zertifikate eingepflanzt bekommen von Seiten der SGI, was in dem Fall sehr sinnvoll wäre, denn die SGI traut sich selbst und wir müssen natürlich der SGI trauen, wenn wir da Poolzugang wollen, also könnte die auch gleich da ein entsprechendes Zertifikat vorinstallieren bei allen Webbrowsern, damit wir unser Passwort nicht über unverschlüsselte Verbindungen übertragen und insbesondere damit wir... Richtig. Die könnten selber eins bauen, die haben auch eins gebaut und zwar, sagen wir mal an, hier das ist das Zertifikat, was die Seite benutzt, das ist selbst signiert und da steht als Aussteller eben die SGI drin und als Inhaber natürlich dieser entsprechende Server da. Und offenbar ist dieses Zertifikat hier zumindest im Linux-Pool an dem Rechner, wo ich es das letzte Mal ausprobiert habe, nicht installiert. Aber es ist noch gültig, ja. Und wenn man da natürlich auf Ja und Amen klickt, dann kann es sein, dass jemand anderes das Passwort abgreift und damit ziemlich viel Unfug macht. Und so ein durchschnittlicher Student hat wahrscheinlich für die SGI genau das gleiche Passwort wie sonst auch überall. Das heißt, dann wird er zu Prüfungen an- oder abgemeldet oder es passieren andere schlimme Dinge. Ist also nicht so toll. Aber ich war eigentlich bei URIs, genau. Also URIs... YouTube ist auch nicht besser.
Ja, aber deswegen schwarz.
Wikipedia. ich glaube bei Wikipedia... Ja, komme ich später zu. Okay, also URIs sollten erstens einigermaßen leicht zu merken sein, sodass man die auch direkt jemandem geben kann und der die eintippen kann. Die sollten außerdem persistent sein, also nicht alle 2 Monate, wenn ich mein Content-Management-System wechsle, auch dann alle URIs wechseln und dann im Telefon den Benutzer, der anruft und verzweifelt ist, sagen müssen, ja, klicken Sie links oben und dann rechts unten. Ist mir nämlich mal passiert. Ich habe einen Support angerufen und habe gesagt, ja, wo ist denn die Funktion? Die war früher immer verfügbar, jetzt ist sie weg. Da wurde mir gesagt, ja, da müssen Sie mal das und das anklicken. Und dann sagte ich, Moment, Sie können mir doch direkt die Adresse diktieren. Oh, nee, das geht gar nicht, sagte die Dame. Das sei also total kryptisch. Ich solle erst mal links oben auf erweiterte Funktionen klicken, dann käme da eine neue Seite, dann müsste ich auf dies und jenes klicken und 3-4 Mausklicks später war ich zwar da. Nur, das hat mir nicht so viel gebracht, weil ich musste mir dann so aufschreiben, wie ich da hinkomme. Und natürlich konnte ich die neue Seite bookmarken, aber der Bookmark war dann ein paar Monate später sowieso wieder ungültig. Ganz schlecht sowas. Wer da was zu lesen möchte, der sucht nach Cool Your Eyes Don't Change und findet ein Dokument von Tim Berners-Lee, nämlich dieses. Und da steht, das ist schon ein bisschen älter, aber es ist durchaus sehr gültig. Da stehen tolle Dinge zu URIs drin. Was möchte ich denn noch zeigen?
Ah ja, genau. Das ist übrigens auch sehr schön zu verfolgen, wenn man eine Webseite betreibt, mal das Errorlog anzugucken und dann mal eine beliebte irgendwie umzubenennen.
Also hier kommt gerade der Vorschlag, wenn man eine Webseite betreibt, das Fehlerlog sich mal anzuschauen und eine beliebte Seite mal umzubenennen. Dann mal so zu schauen, wie die Reaktionen drauf sind.
Noch Jahre später.
Jahre später noch. jetzt weiß ich nicht genau, ob ich das, was ich hier zeigen möchte, zu Fehlerseiten, weil ja gerade Fehlerseiten angesprochen wurden, zeigen kann. Ich rufe mal die Seite SLDKFJ und so weiter auf in der Wikipedia. Die existiert nicht. Gut, habe ich irgendwie erwartet, dass es da keinen Artikel zu gibt. Ich aktiviere jetzt nochmal diesen tollen Firebug. So, und jetzt schauen wir uns mal an, welche Antwort da vom Webbrowser kommt, welche Antwort vom Webserver kommt. Ich rufe also hier ein Get-Dingens auf und wir sehen hier Status 404 not found. Das ist sehr gut gemacht. Lob an die MediaWiki-Entwickler. Was hier passiert ist, da unten sehen wir das, der Webbrowser fragt an beim Rechner Wikipedia.org eben und sagt, er hätte gerne Dokument SL und so weiter. Und der Wikipedia-Server, der sagt, ja, das habe ich nicht und liefert dann den Fehlercode 404 für nicht gefunden, aber trotzdem ist er so nett und schickt noch ein Dokument, was der Mensch also lesen kann mit. Das sieht so aus, wie die Menschen das eben gewohnt sind. Wenn ich jetzt aber das Gleiche mache mit einem Computerprogramm, das vielleicht nicht jeder so tagtäglich ausführt. Nehmen wir mal das Programm WGET. Hoffentlich funktioniert es mit WGET jetzt. Ja, hat funktioniert. Dann sehen wir, hier wird auch eine Verbindung zu diesem Rechner aufgebaut. Und dann sagt er dem eben, also wird eine Anforderung gesendet. Dann sagt das WGET dem Server, ja, gib mir bitte die Seite mit den Namen SL, DK und so weiter. Und der Server sagt eben 404 not found. Diese ganze Seite, die da dran hing, wurde nicht abgespeichert, wie ihr seht. Die Seite wird vom Webbrowser zwar angezeigt, das ist komfortabel für den Bediener, weil der kann hier dann gleich aufs Suchfeld gehen und sagen, ja, ich suche da eigentlich etwas über den Chaos Computer Club. Und er kann dann normal weiter navigieren. Aber der Webbrowser weiß, die Seite gibt es nicht. Das ist natürlich auch ganz toll für Suchmaschinen. Stellt euch vor, eine Suchmaschine wie zum Beispiel XQuick sendet ihren kleinen Laufburschen, diesen Spider, los und sagt, jetzt such mal auf der ganzen Wikipedia nach Seiten. Und versuch's doch auch mit allen, die auf der und der Seite verlinkt sind, auf irgendeiner privaten Homepage. Und da ist eine Seite verlinkt, die gibt's überhaupt nicht oder da ist ein Tippfehler drin oder so. Es wäre jetzt ganz schlecht, wenn XQuick eine nicht existierende Seite in den Suchindex aufnehmen würde und dafür dann sowas präsentieren. Das bringt eigentlich keinem was. Weil so eine Fehlerseite kann die Wikipedia selbst anzeigen und im Suchindex ist die nicht sehr gut aufgehoben. Also wenn ich dann nach sowas suchen kann, naja. Außerdem ist es gut für Webbrowser, wenn so eine richtige Fehlermeldung gesendet wird, wenn man zum Beispiel eine Seite hat, die es wirklich nicht mehr gibt und die auch nicht mehr da sein soll. Dann sendet man den Fehlercode 403, glaube ich, oder 402 oder so, ich verwechsel die immer, für gone. Das heißt, hier gab es mal so eine Seite, aber die gibt es jetzt nicht mehr. Die ist zum Beispiel obsolet, die wurde gelöscht aus irgendwelchen Gründen. Und dann kann der Webbrowser zum Beispiel in diesen ganzen Bookmarks die Seite markieren, mit einem roten Sternchen oder so für, ja, gibt es nicht mehr. Dann weiß der Benutzer, aha, die Seite gab es mal, die gibt es aber nicht mehr, mit der kann ich nichts mehr anfangen. Bei Weiterleitungen ist es auch wichtig, wenn ich auf eine Seite gehe und auf eine andere weitergeleitet werde, ich weiß jetzt nicht, ob das hier klappt, nee, da gibt es zu viele, aber ich kann mal MediaWiki hinschreiben. Wie ihr seht, werde ich weitergeleitet von MediaWiki mit kleinem W auf MediaWiki mit großem W. Und so eine Weiterleitung, die wird halt gemacht, weil die Software so nett ist, damit der Benutzer sich da besser zurechtfindet. Ich glaube, technisch gesehen ist das hier in dem Fall sogar noch nicht ganz korrekt gelöst. Ich glaube, mich zu erinnern, ich stehe da nämlich bei dem entsprechenden Bug Report auf CC, dass das noch nicht implementiert ist, aber nehmen wir mal an, das sei alles korrekt, dann würde eine Weiterleitung mich halt zu der Seite schicken, wo ich eigentlich hin soll. Dann kann ich mir die neue Adresse merken, nämlich eben diese da, MediaWiki mit großem W, und die in Zukunft so abspeichern oder so eintippen. Jetzt ist es oft so, dass bei so einer Weiterleitung ein falscher Weiterleitungscode gesendet wird. Das kann daran liegen, dass manche Programme nicht gut damit zurechtkommen oder so, aber das kann auch ganz andere Gründe haben. Zum Beispiel, dass der Webdesigner halt einen Tippfehler gemacht hat. In dem Fall kann der Webbrowser den Fehlercode natürlich nur so interpretieren, wie er ihn auch bekommt. Also, ja, nützt ihm vielleicht nicht was. Das heißt zwar, ja, schau woanders nach, aber dann bekommt er vielleicht gesagt, ja, diese Seite wurde temporär verschoben. Die ist später eventuell wieder unter der ursprünglichen Adresse verfügbar. Auch wenn es gar nicht stimmt. Auch wenn die wirklich permanent verschoben wurde. Und wenn man dann korrekterweise sage, diese Seite wurde permanent verschoben, du brauchst es gar nicht mehr unter der alten Adresse probieren, weil ich habe einen neuen Webhoster, das Zeug ist umgezogen, dann kann der Webbrowser zum Beispiel in meinen Bookmarks da eine Markierung dran machen und kann mich dann irgendwann später fragen, du, willst du denn vielleicht deinen Bookmark aktualisieren, so dass der immer auf die neue Adresse zeigt? Weil zum Beispiel in 2 Jahren die alte Weiterleitung auch weg sein könnte. 2 Jahre ist zu wenig, 20 Jahre. Also durch Senden der korrekten Statusmeldungen bekommt man einiges mehr an Benutzbarkeit auf Seiten des Menschen vor dem Computer. Was gibt es denn noch Tolles? Oh ja, genau. Wir haben so ganz, ganz modernes Web heutzutage und HTML reicht ja gar nicht mehr aus. Wir wollen jetzt alle XHTML. X ist ganz toll und bunt und so, also braucht man das. Und auch das MediaWiki benutzt XHTML, um seine Daten rüberzuschicken als Dokumentbeschreibungssprache. Für diejenigen, die noch nie was von HTML oder XHTML gehört haben, denen sei gesagt, HTML ist die Hypertext Markup Language. Das heißt sowas wie, ich schreibe da ein bisschen komischen Zeichensalat hin, der sieht etwa so aus. Und mein Webbrowser weiß, wie er es anzeigen soll. Zum Beispiel steht da, mache eine Überschrift. Das sieht dann so aus. Da steht dann spitze Klammer auf, H1. Und die Überschrift lautet MediaWiki. Und XHTML ist eine modernere Version von HTML, die jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und dieses X, das steht eben für toll und neu und bunt, das ist eine sogenannte XML-Sprache. XML hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört. Das ist eine Art und Weise, verschachtelbare Daten in Dokumenten abzulegen. Also sowas wie äußere Schublade, innere Schublade und Textdokument in der inneren Schublade. Und das sind eben verschachtelte Elemente. Also man nennt Element sowas in spitzen Klammern hier, bis zu dem mit Schrägstrich davor, da unten. Das ist also quasi, die beide ergeben das HTML-Element. Ja, so Elemente können weitere Elemente enthalten und so weiter. Und in aller Regel, ja, also empfehle ich schon, XML oder XHTML zu verwenden. Das ist was sehr Praktisches. Aber es gibt da halt auch, wenn man die richtig einsetzen möchte, so ein paar Probleme. Und zwar schauen wir uns doch mal an, was die Seite in ihrem Vorspann, also die MediaWiki-Software in ihrem Vorspann an den Webbrowser sendet. Dafür mache ich das mal ein bisschen kleiner. So. Für diese Seite enthalten wir als Inhaltstyp die Angabe Text-HTML. Und bei dieser Angabe beginnt jedes Computerprogramm quasi mit der Verarbeitung der Seite. Das schaut sich erstmal an, ja, was ist das für ein Typ? Wenn da steht Image PNG, dann weiß es, aha, ich muss jetzt ein internes System starten, um Bilder anzuzeigen. Wenn da steht Text-Plain, dann weiß es, mein internes System muss jetzt hochgefahren werden, das normalen Text anzeigt und auf dieser Webseite eben so formatiert, dass da nur ein Zeichen neben dem anderen steht. Jetzt steht da Text-HTML, das heißt, es weiß, intern muss irgendwas geladen und gestartet werden, was HTML anzeigt. Ja, Moment, jetzt steht da HTML, aber ich habe doch vorhin gesagt, das sei XHTML. Ja, blöd gelaufen, da ist offenbar ein Fehler auf dieser Webseite. Denn die Header behaupten, es sei HTML, da steht aber XHTML drin. Warum das in diesem Fall so ist, ist folgender. Die wollen halt XHTML nehmen, weil es halt toll ist und leichter verarbeitet werden kann von manchen Sachen und so weiter. Aber es gibt halt Programme, die können XHTML nicht. Und um diese Programme zufriedenzustellen, wird einfach behauptet, es sei HTML. Dann können nämlich alle, die HTML parsen können, auch dieses XHTML verwenden. Das ist nämlich zufällig fast identisch aufgebaut. Man muss nur ein paar Dinge beachten. Und die stehen in einem Anhang der XML-Spezifikation. Augenblick, ich rufe das mal gerade für euch auf. Ich will jetzt nicht ganz viele technische Details erklären, sondern nur zeigen, wo das herkommt. Da gibt es die, war das richtig? Hier. Ich glaube schon. Ah, das ist auch interessant. Zeigen wir vielleicht erstmal das hier. Hier wird eingegangen auf Unterschiede von HTML4 und XHTML. Und wichtig ist zum Beispiel sowas. Da steht, jedes Element, das nicht leer ist, also das nichts zwischen, ich schreibe mal kurz ein Beispiel an die Tafel. Also lasst uns mal eine Überschrift machen. Das ist zwar keine besonders tolle, aber immerhin eine Überschrift in gültigem HTML-Schnipsel. Schnipsel wohlgemerkt. Hier ist ein sogenannter Tag. Und das hier ist auch ein Tag. Start-Tag, End-Tag. Dazwischen ist der Inhalt dieses Elements. Das Element heißt H1. In HTML ist das gültig, in XHTML auch. Aber in HTML gibt es auch sowas. Das haben wir vorhin gesehen, als ich auf die Zeichenkodierung eingegangen bin. Das Meta-Element. Hier muss noch was stehen, aber in HTML wäre so ein Element gültig. Und hier sehen wir, es gibt einen Tag, und zwar einen Start-Tag, aber es gibt nicht sowas dahinter. Und es gibt da auch nichts dazwischen. Also das da nennen wir ein leeres Element, wenn da nichts steht. Und in HTML kann ich auch das weglassen. In XHTML ist das verboten. Aber es gibt eine sogenannte Shorthand-Syntax, also eine Abkürzung, um solche Elemente zu schließen. Da schreibe ich dann eben hin Meta, dann so ein paar Attribute. Und vor dieser schließenden Spitzenklammer mache ich einen Schrägstrich. Das ist jetzt ein in XHTML korrekt geschlossenes Element. Problematisch, in HTML ist sowas eigentlich nicht erlaubt, beziehungsweise verursacht das eine etwas andere Darstellung. Und zwar wird dann, glaube ich, der Schrägstrich angezeigt oder die Klammer, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, wenn das System SGML ganz korrekt parst und anzeigt. Naja, die Entwickler von XHTML haben sich gedacht, das tut sowieso kein System, die sind alle kaputt. Die sind wirklich alle kaputt. Also ich kenne, also es gibt sicher SGML-Parser, die korrekt das verarbeiten können. Aber weil das sowieso alles kaputt war, haben die eben einen Trick angewendet und haben gesagt, okay, wir machen jetzt Folgendes. Wenn so ein leeres Element kommt, dann bitten wir darum, dass ein Leerzeichen eingefügt wird vor dem Schrägstrich. Das führt dazu, dass HTML-Parser das Zeug so anzeigen, wie es gedacht ist, und XHTML-Parser es sowieso korrekt parsen können. Und was man eben nicht machen soll, für Elemente, die üblicherweise nicht leer sind, also zum Beispiel hier sowas, das P-Element steht für Paragraph, Absatz, da ist es in XHTML ganz korrekt, sowas zu schreiben hier, leeres P-Element, mache ich auch manchmal. Man soll aber bitte stattdessen sowas hinschreiben, dann können das nämlich die HTML-Parser noch besser verarbeiten. Naja, dieser Anhang, in dem Fall Anhang C offenbar, der XHTML-Spezifikation, der wird vielfach kritisiert von Leuten, die es ziemlich drauf haben. Der wird natürlich von anderen, die es ziemlich drauf haben, auch verteidigt. Die Idee an sich ist vielleicht nicht so schlecht. Aber wenn ich doch sowieso zwei Sprachen habe, die eigentlich identisch sind, dann ist es vielleicht nicht ganz so sinnvoll, die eine in die andere reinzuzwängen, weil dieser Zwang, der dabei entsteht, halt eigentlich was erzeugt, was in der ursprünglichen Sprache gar nicht so korrekt ist. Das geht halt zufällig fast überall, aber das ist nicht so der große Hit. Deswegen kann ich jedem raten, der denkt, er müsste XHTML an Systeme, die es nicht können, ausliefern, dass er vielleicht sich das nochmal überlegt und stattdessen HTML Version 4.0.1 verwendet. Das ist die letzte Version von HTML, die gerade verfügbar ist. Die funktioniert gut und man kann da sowieso das Gleiche mitmachen. Man muss den Text nur ein bisschen anders ausgeben. Der Unterschied zu HTML5. Ich muss sagen, ich habe mir HTML5 nur so ein bisschen angeschaut, aber ich kann mal eine Seite zeigen, die HTML5 schon benutzt. HTML5 kommt mir so ein bisschen vor wie der Versuch, Webdesignern Dinge zu erleichtern und in dem Bewusstsein, dass sowieso das Web kaputt ist, dann machen wir es halt jetzt so, dass es weiterhin kaputt sein kann, aber standardisieren die Fehlerkorrektur und Behandlung. Also, soweit ich weiß, spezifiziert HTML5 jetzt, wie sich Webbrowser verhalten müssen, falls sie Fehler erkennen. Und dann verhält sich zumindest alle gleich. In HTML5 sieht dieser Dokumentvorspann so aus, in anderen Versionen ist da noch viel Blablub hinten dran. Und dann gibt es da so tolle Sachen in HTML5, die zum Beispiel Videos direkt einbetten können oder was noch, es gibt, glaube ich, noch ein paar Scripting-Erweiterungen und sowas. Und auf das Canvas-Element, richtig, das Canvas-Element ist auch ganz toll. Darin kann man zeichnen und es gibt da jemanden, der da was Sinnvolles mitgemacht hat. Nämlich den Michael Ferry. Der hat etwas entwickelt, das nennt sich PostCanvas. Und das ist ein PostScript-Interpreter in JavaScript. In dem Fall gutes Beispiel von JavaScript. Der kann PostScript in diesem Canvas-Element anzeigen. Ganz coole Sache. Könnt ihr euch mal anschauen. Gibt es hier unter ulmccc.de/postcanvas. Übrigens, hier sehen wir eine Weiterleitung. Was will ich denn noch erzählen? Will ich euch noch tolle Dinge erzählen? Das Moin Moin Wiki macht diese Weiterleitung, aber angelegt hat sie, glaube ich, ein Benutzer namens Nico.
Ah. Okay.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah ja, okay. Ein paar Sachen, die kann ich euch noch so erzählen, die werdet ihr sofort nachvollziehen können. Zum Beispiel bei diesem Wiki weiß ich es gerade nicht ganz genau. Aber es gibt andere Seiten. Wie, das ist ja furchtbar hier, wie zum Beispiel sowas da, da kann man sich irgendwo registrieren, glaube ich, da rechts, genau, und wenn man sich dann registriert hat, dann kann man sich da eben einloggen, da gibt man hier dann so Login-Daten an und klickt dann auf Einloggen, dann ist man eingeloggt, kann die Webseite benutzen und sich da wieder ausloggen. Und naja, diese Systeme, die haben fast alle ein riesiges Problem. Also die sind erstmal eklatant unsicher. Das hat der CCC mittlerweile in 2 ESES gezeigt. Erstsemester-Einführungen für die Leute vor den Fernsehern. Die werden hier an der Uni Ulm gemacht. Und da sagen wir den Leuten, ja, wir sind die Guten und warum alles andere so besonders schlimm ist. Was hier gemacht wird, wenn man sein Passwort vergessen hat, also ob es jetzt, wo ist denn das hier, Aktivierungslink noch einmal zu sehen, ganz toll, kann ich gleich mal austesten. Man gibt hier eine E-Mail-Adresse an, und klickt dann auf Abschicken und dann bekommt man per E-Mail ein Passwort zugeschickt. Auf dieser Seite ist es jetzt, naja, schon mal schlimm, aber es geht noch schlimmer. Und zwar, ich glaube, das kann ich sogar hier zeigen. Mal schauen. Also wenn ich hier mein Passwort vergessen habe, dann klicke ich auf Passwort vergessen, gebe dann hier meinen Login-Kürzel ein und sage Reset Password. Und was passiert? Ich bekomme eine E-Mail zugeschickt. Ich benutze natürlich prinzipiell diese Seite nur über HTTPS. Das heißt, alle Verbindungen zwischen mir und dem Server sind gesichert und niemand kann sie mitlesen. E-Mails kann jeder lesen. Die sind nicht gesichert. Und diese E-Mail, die mir da zugeschickt wird, die ist in dem Fall auch nicht gesichert. Also warum überhaupt HTTPS benutzen, wenn man dann sowieso alle Mails wieder im Klartext rausschickt? Ziemlich sinnlose Sache. Also wenn man sowas macht, muss man entweder das anders lösen als per E-Mail oder man muss das machen mit einer E-Mail, die in irgendeiner Weise geschützt ist, sodass also nicht jeder da die Daten mitlesen kann. Zum Beispiel so. Man könnte GNU-PG gesicherte E-Mails verschicken. Natürlich ist nicht nur Baxilla betroffen oder was ist das, StudiVZ oder so, sondern quasi alle mir bekannten Systeme, wo man überhaupt Accounts anlegen kann. Es gibt manchmal sowas, dass man dann nicht seine E-Mail-Adresse zum Zuschicken eines neuen Passwortes angibt, sondern ein vorher ausgemachtes Zurücksetzpasswort. Das heißt, das muss man auch irgendwo haben. Also es ist vielleicht gar nicht so schlecht, die Idee, aber das Problem ist halt, wenn ich das Passwort dann auch verloren oder vergessen habe, habe ich nichts davon. Was haben wir noch? Ah ja, kann ich jetzt nicht demonstrieren, aber wir finden auch ganz viel im Web, oder also kann ich schon demonstrieren, ich habe keine passende Seite dazu im Moment. Wir finden ganz oft den Einsatz von Verschlüsselung, HTTPS, mit Algorithmen, die halt dann so Verschlüsselungsstärke 56 Bit haben oder so. Das heißt, das ist ja alles, das, ja, ja, heute noch. Also ich hatte vor einem halben Jahr oder was hatte ich eine Webseite, ich weiß leider nicht welche, ich hätte mir das aufschreiben sollen, da kam dann, also bei meinem Browser mit Erweiterungen und so weiter, kam eine Warnung, Achtung, diese Website hier ist zwar verschlüsselt, aber es bringt quasi nichts. Das ist in etwa so, wie wenn ihr euch ein Zahlenschloss an euren Spind hängt mit einem Rädchen, wo man Ziffern zwischen 0 und 9 einstellen kann. Also es, natürlich, der Spind ist abgeschlossen, aber durchprobiert hat die jeder schnell mal. Und so ist es eben auch bei geringer Verschlüsselungsstärke. Seiten mit Homebanking machen sowas natürlich nicht, aber es gibt Seiten, die, vielleicht ist es in manchen Ländern per Regierung verboten oder so, oder die einfach schlecht konfiguriert sind. Also man findet heutzutage auch noch Seiten, die echt üble Algorithmen verwenden. Ja, was noch ganz toll ist, aber das ist, glaube ich, nur von einem T-Online-Account aus demonstrierbar. Da gibt es irgend sowas, das nennt sich Rechnung Online. Ich habe das sogar mal gebookmarkt hier. Ah ja, gebookmarkt. Also, das hier ist ein Beispiel für einen Broken Link. Dieser Link ging, als ich ihn gebookmarkt habe, und führte zu einer Seite der Telekom, wo man Online-Telefonrechnungen abrufen kann. Ich versuche es jetzt mal hier mit. Kundencenter-telekom.de. Ja, muss ich jetzt mal ein bisschen Quelltext anschauen. Also das leitet wieder woanders hin weiter. Also ihr seht, was ich hier so mache, ja, das kriegt ein normaler Benutzer wahrscheinlich nicht hin. Der will irgendwo draufklicken. Jetzt soll ich wieder JavaScript aktivieren. Wir können ja mal der Telekom den Gefallen tun und JavaScript aktivieren. So, mal schauen, was da passiert. Ah ja, jetzt soll ich meine Cookie-Einstellungen überprüfen. Ich überprüfe sie mal schnell. Auf welcher Seite bin ich denn? Kundencenter Telekom.de. Ah ja. Okay, ich habe es überprüft. Da steht Telekom.de blockieren, ist korrekt. Das geht immer noch nicht. Ja gut, also ich akzeptiere das vielleicht mal. Vielleicht hilft es ja. So, jetzt habe ich es also überprüft. Vielleicht sollte da stehen überprüfen und ändern. Also eigentlich sollte das gar nicht da stehen, aber naja. Okay. Ich bin auf irgendeiner anderen Seite. Ja, da müsste man jetzt einen T-Online-Account haben und den da eingeben. Steht mir gerade nicht so zur Verfügung. Aber ihr könnt es, also falls ihr Zugang zu einem T-Online-Account habt, könnt ihr das mal ausprobieren. Es ist echt witzig, was da passiert. Man wird von, also was ihr jetzt schon seht, ich war am Anfang auf www.rechnungonline.telekom.de. Dann kam ich auf kundencenter.telekom.de. Mittlerweile bin ich auf login-idm-telekom.com. Ich werde da noch über zig andere Domains weitergeleitet, muss für jede JavaScript aktivieren, brauche von jeder 2, 3 Cookies und so. Sowas ist ganz schlecht. Also überhaupt diese Cross-Domain-Scripting- und Cookie-Geschichte, das ist sehr unangenehm. Ein normaler Mensch, der kann sowieso nicht nachvollziehen, was sich da tut. Ein normaler Hacker kann es vielleicht nachvollziehen, aber den nervt es so extrem, dass er das nicht nutzen will. Und naja, bei allen anderen funktioniert es wahrscheinlich gar nicht. Also man sollte sowas auf einer Domain halten und dann dafür ein Zertifikat bauen, das ohne JavaScript machen und von mir aus mit Cookies, aber also das ist ja auch gar nicht so schlimm mit diesen Cookies immer. Nur wenn man dann über 10 Domains muss und dann die eine Domain Cookies von der anderen setzt und so, das geht gar nicht. Ja, so viel zu Cross-Domain. Was gibt's noch? Oh ja, wir brauchen mal schnell einen WordPress-Blog. Ich suche mal gerade WordPress-Blog Joe. Es wird wohl hoffentlich einen Joe geben, der einen WordPress-Blog hat. Ja, da gibt es schon mal eins, sehr schön. Und der hat hoffentlich auch Tags. Ist immer toll, wenn man sowas nicht vorbereitet. Kategorien, Archive. Dieser Joe verwendet keine Tags, das ist sehr schade. Okay, wir brauchen... mal sehen, ob da was bei rauskommt. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Das war nicht, was ich wollte. Aber das hier könnte was sein. Es geht darum, wenn ich ein, das ist nicht nur WordPress betroffen, ich weiß nur zufällig, dass es bei WordPress demonstriert werden kann. Man kann seine Postings ja oft taggen, also denen so kleine so Markierungen anhängen. Das hat jetzt zu tun mit Java, das hat zu tun mit, was ist es hier, IP. Jetzt kann ich da zum Beispiel auf, also ich habe jetzt die von Tag Java angezeigt. Ja, der Autor ist toll. Das ist bestimmt UTF-8 kodiert hier die Seite und das ist schönes Unicode. Wenn ich jetzt alles von Tag IP anzeigen möchte, klicke ich da auf IP und bekomme Blogs über IP. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Wir haben das zurückgelinkt auf die WordPress-Seite. Es ist ganz schön schwierig, on the fly ein passendes Beispiel zu finden. Geht's da? Netzpolitik. .org. Mal schauen. Okay, danke für den Tipp. Netzpolitik.org. Getaggt mit Netzzensur. Klicken wir mal drauf. Und jetzt kriegen wir alles, was irgendwie mit Netzzensur zu tun hat. Und das ist offenbar hier das BKA hat da auch irgendwas Tolles. Getaggt mit BKA, bla 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 und Netzzensur. Jetzt nehmen wir mal an, ich möchte alles mit BKA getaggt. Dann klicke ich auf BKA und kriege alles, was mit BKA getaggt ist. So, und jetzt möchte ich alles, was mit BKA getaggt ist und mit Netzzensur. Zum Beispiel, weil 70% der Seiten des BKA nicht mit Netzzensur zu tun haben und 70% der Seiten mit Netzzensur nicht mit dem BKA oder so. Also versuche ich mal mit plus BKA, plus Netzzensur. Sowas wäre natürlich ganz toll. Und bei entsprechend gepatchten Blogs geht das vielleicht, aber meistens geht das, also hier geht es anscheinend, das ist ganz toll. Also jedenfalls sind mir zigtausend Blogs begegnet, wo sowas nicht geht. Ich kann immer nur nach einem Tag suchen. Sowas nervt. Es gibt noch eine ganz tolle Seite, openclipart.org. Die hat auch so ein paar Problemchen, aber da kriegt man dafür ganz tolle Cliparts. Wenn ich da zum Beispiel nach einem Tisch suche, ja, ich habe neulich eine Tabelle gesucht. Also so eine Seite, die eine Tabelle anzeigt. Und dann fiel mir ein, oh, auf Englisch heißt ja Table auch Tisch. Ja, und dann hätte ich gern sowas wie Table und nicht Kitchen, zum Beispiel. Oder Table und noch was anderes. Jetzt suche ich aber mal nur nach Table, dann seht ihr gleich, was passiert. Ich war erstmal ganz erstaunt und habe gedacht, hä, warum kommen denn da Kartoffeln und so? Naja, Vegetable, da steht Table drin. Und offenbar wird in den Tags zuerst gesucht. Und Tags. Es gibt hier eine Tag Cloud, die listet, wenn ich da mal nach Table suche drin, dann seht ihr, ich finde Vegetable und sonst keinen Table. Und ich vermute, dass die Software sowas macht, wie erstmal da drin suchen und dann passende Tags nehmen. Ja, und wenn ich da gerade mal Tag Vegetable aussuche, dann seht ihr, das sind halt gerade genau die. Man findet auch noch irgendwas, was wirklich, also auf den hinteren Seiten dann. Nach Constable. Constable. So. Mal schauen, ob da was kommt. Aber es könnte sein, dass es da, genau, dass es da keine passenden Cliparts gibt, ja. Aber was ich zeigen wollte, jedenfalls kann ich nach Tischen suchen oder nach Tabellen und bekomme halt auch Gemüse. Das ist nicht unbedingt schlecht. Nur es ist in dem Fall halt nicht, was ich wollte. Also man müsste sich überlegen, ob man das irgendwie für mich verbessern kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch möchte, dass es mit Vegetable und Potato, ich suche mal nach Vegetable und Potato. Ja, komisch. Wir hatten vorher ein paar Sachen, wo Kartoffeln dabei waren, aber entweder die sind nicht mit Potato markiert oder sind sie anscheinend schon. Wenn ich nach Potato suche, kriege ich Potatoes. Aber wenn ich nach Potato und Vegetable suche, mit einem Leerzeichen dazwischen, dann geht es nicht. Entweder ich bediene die Suche falsch, oder es wird vom System nicht unterstützt. Soll nicht heißen, dass OpenClipArt ganz schlecht sei. OpenClipArt ist super klasse, aber da könnte man ein bisschen an der Usability feilen. Das geht natürlich nicht nur bei OpenClipArt, nur da fiel es mir eben auf, weil ich da sehr viel gemacht habe mit der Seite am Wochenende und weil ich da hervorragende Cliparts runtergezogen habe. Also was ich erwarten würde bei dieser Suche, also jedenfalls ich erwarten würde, wäre, dass ich so zwei Wörter eingeben kann und wenn es auch zum Beispiel hier diese Kartoffeln findet, da die da so nett durch die Gegend laufen und Karotte und so, dass es dann eben die anzeigt, die mit beidem getaggt sind. Müsste eigentlich machbar sein. Muss man sich halt mal anschauen. Dann wollte ich noch kurz was zeigen, was nicht so besonders schön ist. Also Chaos-Seminare sind ganz schön, ist klar, aber ich rufe mal die Chaos-Seminar-Seite auf. Ihr seht hier in der Adresse, die verwendet sogenanntes Camel Case, also Chaos und Seminar groß. Und sowas ist häufig bei Wikis so. Es ist irgendwie historisch bedingt, da hat ein Wiki wohl mal mit angefangen und damit alle Seiten markiert, die Links sein sollten. Und naja, das hat sich dann in den URLs gehalten. Ich finde sowas dort ziemlich unpraktisch. Und jemand, der nicht weiß, dass wir ein Wiki betreiben, der hat da auch nichts davon. Das nervt ihn eher. Wenn der jetzt Chaos-Seminar so eingibt, dann ja, findet die Wiki-Software das nicht. Und das ist allerdings die übliche Schreibung, die wir für Chaos-Seminar verwenden, wenn wir das irgendwo announcen. Wir schreiben es nicht mit großem S, sondern eben so. Also bei der neuen Webseite werden wir natürlich daran denken, das mit kleinem S auch irgendwie weiterzuleiten. Und allgemein bei Webseiten sollte man sich mal überlegen, ob man vielleicht Camel Case aus den URLs verbannen möchte. Man möchte ja dem Benutzer ein Interface anbieten, was er benutzen kann, und zwar tagtäglich, was für ihn normal ist. Und da sollte sich die Maschine nach dem Menschen richten, nicht der Mensch nach der Maschine. Man sollte nicht sagen, ja, Sie müssen da den Mauszeiger weiter nach rechts bewegen, wenn Sie da drauf klicken wollen, weil irgendwie ist das ganze Feld für den Benutzer so markiert, als könnte er drauf klicken. Oder man muss nicht sagen, ja, Sie müssen da ein großes S eintippen, weil der Benutzer sagt, das ist doch falsch, in Deutsch schreibt man das doch anders. Ah, ich höre gerade, das sei an den Java-Programmierer angepasst. Ja, der Java-Programmierer, der ruft dann bestimmt sowas auf hier. Get Chaos-Seminar. Ja, vielleicht so. Aber da hat er irgendwie auch nichts von, weil gibt es auch nicht bei uns. Was haben wir noch? Oh ja, Benutzer für dumm verkaufen, aber... Mal schauen, ob ich auf die Schnelle was googeln kann, was suchen kann. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach geht. Ja, Benutzer für dumm verkaufen und zwar, wir finden sehr häufig ein Symbol, das sieht, Moment, das sieht in etwa so aus. So zum Beispiel. Oder so. Das ist ganz toll. Und ja, viele haben sich schon daran gewöhnt, wenn die so ein Schildsymbol sehen, dann heißt es irgendwie, ihr Computer wird geschützt. Also das ist irgendwas Gutes für ihren Computer. Jetzt finden wir halt teilweise auch auf ganz bösen Webseiten so ein tolles Schildsymbol. Dann steht da rechts daneben, ihre Verbindung ist gesichert und sie können hier ihre Überweisungen tätigen und so. Das stimmt halt nicht. Also... ist ganz toll, da kann man viel Schindluder mit treiben. Man serviert dem Benutzer so ein paar Schildsymbole, am besten in schönem Grün oder so. Und dann schreibt man noch daneben, diese Verbindung ist ZX8000 gesichert und der glaubt es dann schon. Dann Benutzer für dumm verkaufen, auch ganz toll. Wie heißt denn das? Da gibt es da so eine Webseite, die im Moment, ich muss gerade mal suchen, die hat da so eine Nutzungsvereinbarung und da stehen natürlich auch Hinweise zum Datenschutz. Das ist jetzt in dem Fall ein System, das ermöglicht, dass Studenten halt auf so bestimmte Daten zugreifen, die sie halt so brauchen, wie Veranstaltungen an der Uni und so. Da kann man sich zum Beispiel Übungsblätter für runterladen. Interessant fand ich, also mir leuchtet ja ein, dass natürlich der Name so in dem System gespeichert wird und die E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme mit den Studenten. Nur wieso braucht so ein Verwaltungssystem das Geschlecht? Leuchtet eigentlich nicht ein, oder? Also machen wir... Wie bitte? Ah, für den hellblau oder rosa Hintergrund. Ja, aber das ist schon ein bisschen unfair, wenn man da also einen Hintergrund kriegt und benachteiligt wird, wenn man zum Beispiel... jetzt einen rosa Hintergrund möchte, aber weiblich ist und nur die Jungs rosa kriegen und die Mädchen hellblau oder so, könnte ja sein. Also irgendwie leuchtet es nicht ein, dass das Geschlecht des Benutzers gespeichert werden muss. das ist jetzt nur ein Beispiel, das habe ich vor kurzem gesehen hier drin. Es gibt viele Nutzungsbedingungen. Da steht dann, also bei der Registrierung macht man so ein Häkchen, ja, ich habe die Bedingungen gelesen, ich akzeptiere die. Und dann sind da immer so Pflichteingaben, die sind meistens mit roten Sternen markiert. Da steht dann, ja, Sie müssen angeben, wann Sie geboren sind und welche Automarke Sie am liebsten fahren und wie Ihr Bruder heißt und lauter so ein Kram. Und das nur, weil ich eine E-Mail-Adresse möchte? Oder nur, weil ich eine Grußkarte verschicken möchte? Nein. Also, das ist echt nicht nötig.
Du hast es vollkommen falsch verstanden. Oh. Payback sind wir das gewöhnt und wollen das.
Ah, ich höre gerade, ich hätte das ganz falsch verstanden.
1980 hätte man da deswegen wahrscheinlich eine Revolution begonnen. Mhm. Und bei der Gelegenheit gleich noch mit gegen Porsche und Zweiraketen demonstriert, gegen Atomkraft und gegen die Volkszählung.
Also ich versuche es mal etwas zu kürzen. Also jedenfalls hätte das 1983 wohl einen riesen Sturm von Demonstrationen ausgelöst. Allerdings in Zeiten von Payback, da kümmere das keinen mehr und bereitwillig gebe jeder diese gewünschten Daten an.
Wichtig ist noch, dass nächstes Jahr keine
Volkszählung. Oh, wichtig ist noch, dass nächstes Jahr keine Volkszählung stattfindet. Ja. ja, und dann gibt es natürlich noch etwas, das ich auch schon gelesen habe. Wenn jemand da was findet, schickt mir bitte den Link. Ich baue den gerne in die Seite zum Vortrag ein. Und zwar toll. Also diese Seite hat das Problem jetzt nicht. Ich brauche die nur, um das hier anzuzeigen. So. Es gibt Webseiten, die haben, bevor man auf sowas kommt wie hier, so eine genaue Anleitung, wie man denn hier sich durchklickt, damit es dann immer funktioniert. Also da steht dann, ja, Sie bekommen gleich eine Sicherheitswarnung, und dann klicken Sie auf ich kenne das Risiko, dann klicken Sie auf Ausnahme hinzufügen, dann klicken Sie auf, also stellen Sie sicher, dass da ein Häkchen drin ist und klicken Sie dann auf Sicherheitsausnahmeregel bestätigen. Also, falls ihr sowas irgendwo lest und das noch glaubt, dann schaut ihr gerade die falschen Vorträge.
Das kommt nun sehr darauf an, von wem das ist und an wen das ist. Wenn das jetzt zum Beispiel jemand ist, der einen Neuling hier beschreibt, wie er an der Uni sich an irgendeiner Seite anmeldet, und er kommt gar nicht da drum rum, dann ist das ganz nett, dass er ihn darauf hinweist, macht da keine Panik, es geht nicht anders, ich kann es nicht ändern.
Ja, also aus Gewissensgründen kann ich diesen Beitrag aus dem Publikum gerade nicht wiederholen. Aber wir können da gerne bei Farasco drauf eingehen. Ganz toll ist aber auch noch, hat jetzt nichts mit Webseiten zu tun. Wer von euch besitzt einen Drucker? Ah ja. Okay, also sagen wir mal so 80-100% besitzen einen Drucker. Hat jemand von euch dazu mal das Handbuch gelesen? Okay, also auch ein paar Leute lesen Druckerhandbücher. Habt ihr mal gelesen, wie die Windows-Installationsanweisungen für diesen Drucker im Handbuch sind? Ja, haben auch mehrere. Habt ihr da zufällig sowas gelesen von, Sie werden eine Meldung erhalten, dieser Treiber ist unsigniert. Und dann so schöne Screenshots, da ist er so markiert, klicken Sie auf Ja, trotzdem akzeptieren. Kennt das jemand? Ja, kennt auch jemand. Also ich habe mal ein Druckerhandbuch gelesen und genau das ist mir da begegnet. Sind nicht nur Drucker betroffen, aber dort habe ich es halt festgestellt. Naja, da wird also ein Sicherheitssystem ausgehebelt und dem Benutzer wird noch genau erklärt, wo er draufklicken muss, damit das Sicherheitssystem auch richtig ausgehebelt wird. Und ich höre gerade, es sei kein Sicherheitssystem, sondern eine Qualitätskontrolle von Windows. Okay, es ist kein Sicherheitssystem. Also da wird ein aber das könnte man ja auch in andere Umfelder portieren. Also nehmen wir mal an. Und da ist ein Schild dran, ja, dann ist es okay. Also jedenfalls, bei eurem Drucker, da macht es halt mal. Wenn es nicht geht, dann nervt den Hersteller des Druckertreibers. Aber das kann ja auch woanders passieren. Und wenn Benutzer darauf getrimmt werden, wo sie klicken müssen, damit die Fehlermeldung halt weggeht und nie mehr kommt, dann ist es vielleicht schon zu spät. Denn das Problem ist bei der ersten Verbindung, oder bei, also jetzt im Netz, oder bei der ersten Installation von sowas. Und naja, wenn es dann nie mehr kommt, dann wisst ihr halt nicht, dass euer System schon seit Monaten immer irgendwelche Daten wohin überträgt, wo es gar nicht hin sollte. Oh, es gibt eine Frage. Ich werde gerade gefragt, wie man dafür sorgen kann, dass so eine Meldung, die man schon mal weggeklickt hat, doch wieder kommt. Bei Firefox speziell, glaube ich, kann ich das demonstrieren. Also was jetzt diese Webseitenregeln angeht, das muss irgendwo hier sein. Ich glaube, das finden wir hier im Zertifikatsmanager. Den erreicht ihr also, indem ihr unter Windows auf Extras, unter Nicht-Windows auf Bearbeiten klickt, dann auf Einstellungen, dann bekommt ihr das. Dann geht ihr auf Erweitert, Verschlüsselung und dann Zertifikate anzeigen. Und hier seht ihr bei Server, da sind irgendwie alle möglichen Dinge eingespeichert. Da gibt es zum Beispiel Sachen, die von meiner Zertifizierungsstelle ausgestellt sind. Dieses Interface hier scheint im GUI ein paar komische Bugs zu haben, aber ich war noch nicht in der Lage, sich zu fixen und auch nichts zu reproduzieren. Es passiert teilweise, dass die Anzeige unterschiedlich ist, wenn man gerade ein Zertifikat hinzugefügt hat, bis man das Fenster schließt und wieder neu öffnet. Aber es geht nur darum, hier seht ihr also Zertifikate, und wenn ich das hier jetzt lösche, dann werde ich danach wieder gewarnt. Und ich glaube, so arbeitet auch dieses Zertifikatsausnahme hinzufügen, wenn ich hier das mache. Das fügt einfach was in die Liste erlaubter Zertifikate hinzu. Eine letzte Sache, die ich noch zeigen möchte, also die ich hoffentlich zeigen kann, weil ich habe den Fehler mal an ein paar Stellen berichtet und er wurde daraufhin korrigiert. Bemerkt habe ich ihn in Bugzilla. Bugzilla bei Mozilla ist sicher die Installation. Und dann habe ich ihn nochmal an, ich glaube, GNOME Bugzilla gemeldet. Ich glaube, da wurde es auch behoben. Wir sehen, dass GNOME Bugzilla eine HTTPS-Verbindung benutzt. Und man kann... für diese Seite sind sogar Cookies aktiviert. Ich werde mich da jetzt mal einloggen, aber... Achso, nein, ich habe sowieso... Da wird es nicht funktionieren. Ich habe NoScript angewiesen, die Cookies zu sichern. Na gut, ich erkläre euch die Theorie dahinter. Die Sache ist die, ich rufe eine Seite auf über HTTPS und... richtig. Ich habe eine Beispielseite. Moment. Jetzt muss ich da nur mal... Firebug aktivieren, damit ihr das auch seht. So. Und jetzt gehe ich hier auf Anmelden und gebe hier ein paar Daten ein. Okay. Jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Das hätte ich aktivieren sollen. Mache ich das nochmal. Und dann muss ich hier noch einen Hack entfernen, den ich in NoScript eingefügt habe, damit eben dieses Problem nicht auftritt. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht muss ich erstmal die Cookies löschen. Cookies. Löschen wir mal die IL. Oh, je, was ist denn hier los? Normalerweise ist es sehr leer bei mir. Also ich rufe nochmal diese E-Learning-Seite auf. Ja, schon mal ganz toll. Jetzt sehen wir das. Mir wurden zwei Cookies gesetzt. Das eine heißt PHP-SES-ID, das andere heißt IL-Client-ID. Und bei dem einen Cookie steht dran geschützt, bei dem anderen steht nicht dran geschützt. Das bedeutet Folgendes. Dieses Secure Flag, dieses geschützt in Cookies, weist den Webbrowser an, dieses Cookie nur zurückzuschicken, wenn jemand über eine verschlüsselte Verbindung oder über eine genauso gesicherte wie beim Setzen des Cookies die Seite aufruft. Hier steht das nicht, das heißt, dieser Cookie wird, wenn ich die Seite jetzt ohne HTTPS aufrufe, übertragen werden. So, wie ihr seht, gab es die Adresse, mein Cookie wurde hingeschickt, wie wir hier nachvollziehen können, Moment, Anfrageheader, Cookie, und der ging gerade plain durchs Netz. Zum Glück war ich zu dem Zeitpunkt mit diesem Cookie nicht angemeldet. So was...
Ein Cookie der Uni Ulm heißt, kann nicht so geheim gewesen sein.
Ja, ein Cookie der Uni Ulm heißt, kann nicht so geheim gewesen sein. Naja, also wenn man da Unfug mittreibt, dann kann man darüber, glaube ich, Leute für Prüfungen anmelden. Ist das richtig? Weiß ich nicht genau. Also dieser Cookie im Speziellen, ich habe mir die Software angeschaut. Übrigens, Uni Ulm, ihr könntet die Software mal updaten, die ist Jahre alt. Dieser Cookie scheint keine Probleme zu verursachen. Dieser PHP-Session-ID-Cookie ist da kritischer. Aber was man da eben machen kann, ist, diese Cookies zu stehlen, weil man im Netzwerk mitsnifft und der Benutzer irgendwie auf irgendeine Art auf einen unsicheren Link umleitet. Das ist relativ einfach. Man schickt dem Benutzer eine Mail und sagt, hier, ruf mal e-learning-uni-ulm.de sowieso auf. Der Benutzer, der denkt, ah ja, das wird mich schon weiterleiten auf eine sichere Verbindung, klickt drauf, sein Cookie wird plain übertragen, jemand anderes greift ihn ab und er hat dann zwar danach eine sichere Verbindung, aber sein Cookie ist trotzdem vorher geklaut worden. Also man sollte darauf achten, wenn man HTTPS anbietet, dass man die Cookies auch mit diesem Secure Flag versieht. Und wenn man weiß, dass Seiten sowas nicht korrekt tun, dann fügt man die in NoScript unter HTTPS Cookies bei automatisch sicherem Cookie Management hinzu, dann wird dieses Flag forciert. Ja, und dann gibt es halt noch den Fall, den wir jetzt andauernd schon mal gezeigt haben, bei egal welcher Seite. Beliebt sind natürlich soziale Netzwerke beim CCC, weil, also beim RV Ulm jedenfalls für die Erstsemestereinführung, weil das kennen eben die meisten, die da neu dazukommen. Hier wird eine verschlüsselte Verbindung fürs Login verwendet, was wir jetzt übrigens nicht sehen können, aber was ich hier in Firebug mal aufklappen kann. So, holen wir uns mal dieses Formular. Was ist denn da? Form. Hier sehen wir, das wird über HTTPS übertragen an login.facebook.com. Und nachdem wir eingeloggt sind, wird aber, soweit ich weiß, ich habe keinen Facebook-Account, bei Facebook wieder eine unverschlüsselte Verbindung benutzt. Ich weiß, dass es passiert bei diversen anderen Webseiten, wie zum Beispiel diesen hier. Da wird über eine sichere Verbindung der Login gemacht und dann über eine unsichere später der Session-Cookie und die Daten übertragen. Also Sicherheit bringt das im Prinzip keine. Das Einzige, was passiert, ist, dass man das Passwort des Benutzers nicht abgreifen kann. Aber man kann natürlich die Sitzung von dem übernehmen, wie wir das schon öfter gezeigt haben, und kann damit ein bisschen Unfug treiben. Also sehr beliebt bei diesem Schüler-VZ ist Freundschaften beenden oder wie das heißt. Und dann gibt es Tränen auf dem Schulhof. Er hat mir die Freundschaft gekündigt. Und ja, ich habe da mal eine erlebt, dann habe ich gesagt, oh, das ist ja wirklich schlimm. In Schüler-VZ. Naja, ich musste mich ganz schön zusammenreißen, um nicht zu lachen. Also sowas ist offenbar heutzutage wirklich schlimm. Und wenn da halt Leute nicht so gut sind wie wir, dann machen sie halt groben Unfug mit und keinen feinen Fug. Ja, so, das war jetzt so ein bisschen Rundumschlag zu Chaos und Pleiten, Pech und Pannen im Web. Wenn ihr Webseiten baut, dann macht sie am besten mit neuen Technologien und standardkompatibel. Ja, und für alle, die noch Lust haben, würde ich sagen, gehen wir zu Parasco und alle anderen und ihr zu Hause in den Fernsehbildschirmen. Tschüss, macht's gut.